Die Botschaft »Ein Mann flieht aus der Gegenwart des Herrn« wurde gepredigt am 17.02.1965 in Jeffersonville, Indiana, USA. Übersetzt wurde diese Botschaft von Jasmin Kochert. Lasst uns unsere Häupter beugen. Lieber Gott, wir freuen uns heute Nachmittag über das Vorrecht, das wir haben, uns einmal mehr zu versammeln. Und du allein, Herr, weißt, wie sehr sich unsere Herzen nach dieser Stunde gesehnt haben, in der wir wieder hier vor deinem Volk stehen und diese Botschaft bringen können, von der wir so sehr spüren, dass sie in dieser Stunde so dringend ist. Du hast uns diese wenigen Tage geschenkt, und wir beten, lieber Gott, dass deine Hand der Barmherzigkeit über uns ist, um uns zu führen und zu leiten. Und gib uns das, was wir benötigen, Herr, denn unsere Herzen sehnen sich danach, dich besser zu kennen. Wir sehen das große Erntefeld, weiß, reif, und wissen, dass das Korn jetzt bereit ist für die große Dreschzeit. Lieber Gott, wir beten, dass du die Hülsen um uns herum öffnest. Lass uns jetzt in diesen nächsten Tagen in der Gegenwart des Sohnes liegen und uns zum Reich Gottes heranreifen. Segne jedes Lied, das gesungen wird, segne jedes Gebet und beantworte jedes, das gebetet wird, Herr. Rette alle, die verloren sind, rufe zurück zum Haus des lebendigen Gottes und zur Gemeinschaft all jene, die weggegangen sind. Wir beten, Gott, dass du jeden Kranken heilst, der unter unser Dach kommt, gewähre es, Herr. Möge keine schwache Person unter uns sein am Ende dieser Versammlungen. Und lieber Gott, wir, die wir in dieser Stunde den Anspruch erheben, die Gemeinde zu sein, die Herausgerufenen, diejenigen auf der Welt, die aus Babylon herausgekommen sind, um Teilhaber zu sein an dieser wunderbaren Gemeinschaft an diesem letzten Tag, wir bitten Gott, dass du unsere Herzen in dieser Weise segnen wirst. Wir sind wirklich hungrig, Herr, und los von all den Dingen der Welt, die uns bewusst sind, Herr. Wir haben jede Last abgelegt, die uns so leicht umstrickt, und lass uns jetzt mit Ausdauer laufen in diesem Kampf, der vor uns liegt. Gewähre es, Vater, und mögen wir am Ende dieses Gottesdienstes erfülltere, stärkere und bessere Christen sein, als wir es zu Beginn waren. Möge Gott die ganze Ehre bekommen, denn wir bitten darum in Jesu Namen. Amen. Ich denke, das ist ein großes Vorrecht heute Abend, auf das ich schon einige Zeit gewartet habe. Neulich habe ich zu meiner Frau gesagt, ich werde so aufgeregt, wenn ich darauf warte, ins Tabernakel zu kommen. Ich habe natürlich auch andere Freunde auf der ganzen Welt, aber da ist irgendetwas mit dieser Gemeinde hier. Ich wurde aus diesem Staub hier herausgenommen, als Gott mir das Leben hier auf der Erde gab, und ich denke, wenn er verzieht, werde ich hier irgendwo begraben werden. Wenn er kommt, wird er mich hier irgendwo finden. Aber es sieht so aus, als wäre da etwas, wenn ich über Jeffersonville nachdenke. Neulich habe ich mich so einsam gefühlt. Ich sagte zu meiner Frau, ich habe Heimweh und ich weiß nicht, nach was ich Heimweh habe, außer nach jenen Menschen, die für mich beten. Ich sagte, nun, das Einzige, was ich zu tun weiß, ist, zurückzugehen und ein paar Tage Versammlungen abzuhalten, um zu sehen, ob wir nicht etwas vom Herrn finden können. Vielleicht möchte er, dass wir etwas wissen. Und das große, wesentliche Thema, das wir jetzt vor uns haben, ist Heirat und Scheidung. Und wenn es eine Frage gibt, dann muss es auch eine Antwort geben. Es kann keine Frage geben, wenn es nicht auch eine Antwort gibt. Egal was es ist, es muss eine Antwort geben. Und so der Herr will, möchte ich versuchen, Sonntagmorgen darüber zu sprechen. Und dann morgen Abend, denke ich, werden wir hier oben sein auf der, wie heißt diese Schule? Parkview Auditorium. Was, mein Herr? Parkview Junior High. Wie viele wissen, wo sie liegt? Nun, ich denke, sie werden Schilder aufstellen, nicht wahr, Bruder Neville? Es ist gerade hier oben, ungefähr eine Dreiviertelmeile entfernt. Dort wird ein Schild sein. Ihr biegt von der Straße ab. Es ist ein schönes, erhöhtes Gebäude. Es hat Plätze, wo du deinen Arm ausbreiten und Notizen über das machen kannst, was du schreiben möchtest und so weiter. Und ich bin mir sicher, dass ihr es ein wenig mehr genießen werdet, als wenn ihr während den Versammlungen hier in diesem Gemeindegebäude zusammengepfercht seid. Es wird dort viel Platz geben, viel Platz zum Parken. Nun, ich denke, sie haben eine kleine Vorschrift, an die uns zu halten wir versprechen mussten, nämlich erst gegen 18.30 Uhr zu kommen. Ich halte es für eine gute Idee, um 18.30 Uhr dorthin zu kommen. Hier in der Stadt gibt es noch ein anderes Auditorium, das über 6000 Plätze verfügt. Wenn wir uns in diesem wirklich gut verhalten, überlassen Sie uns vielleicht eines Tages dieses andere für eine große Versammlung, vielleicht irgendwann in diesem Sommer, wenn ich aus Übersee zurückkomme. Und so denke ich, dass wir Platz haben werden für bis zu... Wie viele können wir dort oben unterbringen? 4000. Ihr seht also, wir haben viel Platz, es gibt keinen Grund zur Eile. Kommt also um 18.30 Uhr. Und dann kann jeder zur richtigen Zeit hereinkommen, alle zusammen. Und ich bin sicher, dass ihr einen guten Platz haben werdet. Und es ist erhöht wie dieses und ein Platz, wo du schreiben und Notizen machen kannst und so weiter. Und das wird beginnen, so der Herr will, ich denke heute Abend, da es sich um eine Gebetsversammlung am Mittwochabend handelt, dass wir, der Platz ist fast voll, deshalb denke ich, dass wir vielleicht besser morgen Abend beginnen sollten. Wir haben es einfach in der Hoffnung gemietet, dass wir vielleicht, wenn wir hier überlaufen sind, dort hochgehen können. Aber ich glaube, es wäre das Beste, hochzugehen. Meinst du nicht auch, Bruder Neville, morgen Abend hochzugehen? Und wie viele halten das für eine gute Idee? Und dann habt ihr genug Platz, es ist schon gemietet. Es ist von einigen Brüdern hier in der Gemeinde bezahlt worden. Es hat uns gerade mal $50 pro Abend gekostet, was sehr, sehr, ich wünschte, ich hätte das überall, dass wir so viele Menschen für $50 pro Nacht unterbringen können. Ein nagelneues Gebäude, ein schönes Podium. Aber wir sind, natürlich werden wir Opfer einsammeln, nehme ich an. Und wir möchten nicht, dass die Männer das selbst bezahlen. Wir werden es ihnen zurückzahlen. Aber wenn wir unsere Ausgaben und die Dinge haben, nun, dann hören wir natürlich auf, Opfer einzusammeln. Wir tun nicht, wenn irgendwelche Fremden bei uns sind. Wir haben es uns zur Regel gemacht, niemals zu betteln, zu schnorren, Menschen um Geld zu drängen. Wir reichen den Sammelteller weiter, der einfach... Das ist eine gottesdienstliche Handlung. Ich habe schon oft versucht, den Sammelteller gar nicht herumzureichen. Aber es funktioniert nicht, seht, weil das Geben ein Teil unserer Religion ist. Es ist ein Teil unserer Pflicht. Egal, ob es einfach nur ein 10-Cent-Stück ist oder was auch immer oder ein Penny, es ist alles, ihr erinnert euch, dass Jesus eine Witwe sah, die eines Tages vorbeikam, als die reichen Männer viele ihrer Schätze hineinlegten. Diese Witwe ging vorbei, vielleicht liefen ein paar kleine, hungrige Kinder an ihrer Seite und gab alles, was sie hatte, 3 Pfennige. Und Jesus sagte, wer hat am meisten gezahlt? Nun, wenn ich dort gestanden hätte, hätte ich gesagt, tu das nicht, Schwester, schau, wir haben genug Geld bekommen. Aber er hielt sie nicht davon ab, seht, er wusste, dass er in Zukunft etwas Größeres für sie hatte. Seht, schließlich hatte sie ein Heim in der Herrlichkeit, zu dem sie gehen würde. Er hat sie nie aufgehalten. Er ließ sie ihre 3 Pfennige hineinlegen, denn es war einfach, sie wollte es tun. Sie musste es tun wollen, mit Kindern und eine Witwe und nur 3 Pfennige zum Leben. Sie musste es tun wollen. Ihr seht also, wenn Menschen geben wollen, müsst ihr ihnen die Möglichkeit dazu geben. Aber ich denke an diese Leute, die dastehen und die Menschen sagen, wer wird $50 geben, wer wird $20 geben? Ich denke, das ist schädlich für deine Intelligenz. Ich denke, den Menschen ist klar, dass es Geld benötigt, um eine Versammlung zu veranstalten. Und ich würde es ihnen nie erlauben, den Managern. Ich sagte, wenn ihr das tun müsst, dann ist es Zeit für mich, wieder zum Tabernakel zurückzukehren, damit wir das nicht tun müssen. Aber ich denke schon, dass wir den Opferteller durchgeben müssen, um es zu einem vollständigen Gottesdienst zu machen. Und so werden sie wahrscheinlich jeden Abend einen kleinen Opferteller durchreichen und etwas sagen wie, nun, wir erheben jetzt das Opfer. Und sie reichen den Opferteller herum, und das war's dann auch schon. Und jeden Abend, so der Herr will, denke ich, hat der Herr mir eine ganz bestimmte Botschaft für die Gemeinde aufs Herz gelegt. Ich war mehrere Tage im Gebet, und ich werde nicht darauf eingehen, denn neulich hat sich ein großartiges Phänomen ereignet, das wirklich bedeutend war, und ich kann es kaum erwarten, euch davon zu erzählen. Und nun, das Hauptthema, nehme ich an, weswegen die meisten von Ihnen angerufen hatten, sagte Billy, war über Heirat und Scheidung, was ein großes Thema ist. Und ich wusste nicht, wie ich mich dem nähern sollte. Und ich ging hinauf, um darüber zu beten, und der Herr begegnete mir. Und ich weiß, dass ich habe es nicht, aber Gott hat es mir gegeben. Ich habe es jetzt. Gott hat mir die richtige Antwort gegeben, seht, und ich weiß, dass es wahr ist. Und so... Ich weiß es noch nicht genau, vielleicht werde ich am Sonntag unsere Schwestern bitten, die Versammlung einfach selbst auszulassen, aber ich weiß es nicht. Es hängt davon ab, ob die verheirateten Frauen mit ihren Ehemännern kommen möchten. Es gibt einige wirklich wichtige Dinge, über die man die Wahrheit sagen muss und wie. Und deshalb möchten wir es unbedingt als "So spricht der Herr" auslegen, dann habt ihr es. Ihr wisst dann einfach, was die Wahrheit ist. Und ich vertraue ihm, dass er das tut. Neulich war ich hier im Restaurant und habe gegessen und Jerry und alle anderen schauen nach euch allen aus. Sie sagten, nun wir. Einer der Jungs war aufgestanden und sagte, ich werde aus dieser Woche ziemlich gut herauskommen oder aus diesen nächsten 2 Wochen. Die haben hier ein Treffen, Basketball oder so. Und sagte dann, Branham ist dort unten und wird eine Versammlung abhalten. Er sagte, ich werde eine ganze Menge Leute versorgen. Im Ranch House, einem dieser Orte dort oben. Und sie waren wirklich nett. Und ich schätze euch alle, denn sie haben sicherlich geprahlt und nette Dinge über euch gesagt. Der Manager dort oben im Ranch House hat mich am anderen Morgen getroffen. Ich kam gegen 14.30 Uhr aus Arizona und er sagte, nun, Bruder Branham, ich habe gehört, du wirst eine weitere Versammlung abhalten. So habe ich mir etwas zusätzliche Hilfe besorgt. Und er sagte, dann möchte ich eines sagen, nämlich, dass diese Menschen, die von dort unten kommen, wirklich nette Leute sind. Nun, das gab mir ein wirklich gutes Gefühl, was euch angeht, seht, denn schließlich habe ich das Gefühl, dass ihr meine Kids seid und ich, oder Kinder, besser gesagt. Und so, Kid bezieht sich auf eine Ziege und ihr seid keine Ziegen, ihr seid meine Lämmer. Ihr seid die Lämmer des Herrn, die er mich weiden lässt. Und ich vertraue darauf, dass er mich das tun lässt. Wir gehen weiter den Weg. Und über Heirat und Scheidung wollte ich schon seit der Zeit der 7 Siegel sprechen. Ihr wisst, alle Geheimnisse sollten durch das Öffnen dieser 7 Siegel bekannt gemacht werden, alle Geheimnisse der Bibel. Und ich denke jetzt, da ich ein bisschen alt werde, ich dachte, es wäre besser, wenn ich es auf Band aufnehmen würde, denn wenn mir etwas zustoßen würde, könnte sich die Gemeinde fragen, was hat er wohl gedacht, was würde er sagen? Und all diese Themen, die so hart zu sein scheinen, werde ich, denke ich, mit der Hilfe des Herrn versuchen, euch näher zu bringen. Und wenn dann etwas passiert, wenn ich zufällig gehen sollte, bevor er kommt, dann habt ihr es aufgenommen. Ich denke, wir haben ein paar neue Bücher herausgebracht. Ich sehe Schwester Vale. Ich weiß nicht, ob der Doktor hier ist oder nicht. Ist er hier, Schwester Vale? Er ist wahrscheinlich in der Versammlung. Ich sehe ihn nicht, aber, oh ja, ganz hinten. Und Bruder Vale hat ein Buch geschrieben und es ist ein, ich dachte, ich glaube, Sie sagten heute 2. Bruder Vale, ist das richtig? Du hast jetzt 2 hier, 2 Bücher. Nun, ich weiß nicht, so wie ich das verstehe, bekommt jeder eine Kopie. Also wenn ihr, so verstehe ich das, kann sein, dass ich da falsch liege. Und dann sind die 7 Gemeindezeitalter fertiggestellt worden. Ist das richtig, Bruder Vale? Und jetzt im Druck. Und ich weiß, dass ihr sie haben möchtet, da sie eine Menge Fragen beantworten, die in eurem Herzen sind. Und danach werden wir versuchen, die 7 Siegel als Buch zu veröffentlichen, so dass jeder sie in der Form lesen kann, die er möchte, und sie verstehen und studieren kann. Ich denke, wenn es ausgeschrieben ist, wenn es, zuerst haben wir es direkt vom Tonband genommen, so wie es geschrieben war, beziehungsweise gesprochen. Ihr wisst, eine Predigt zu halten ist eine Sache, und dann ein Buch zu schreiben ist eine andere. Seht, wie wenn ich zufällig ein Thema berühren würde, wie wenn ich euch sagen würde, ihr würdet verstehen, ich würde sagen, nun, der Schlangensamen, seht, nun, wenn du dies herausnimmst, würde sich der Leser dieses Buches fragen, was ist der Schlangensame, seht, und sie würden es nicht wissen. Wenn das an einen Ort wie Princeton oder so gelangen würde, würden sie denken, wir wären unintelligente Menschen. Also holte ich Bruder Vale, um mir irgendwie dabei zu helfen und die Gedankengänge beizubehalten und ihm Grammatik zu verleihen. Und ich bin sicher, dass meine Grammatik für Sie ein Rätsel wäre, ganz sicher. Nun, Bruder Vale ist wirklich gut darin, also ist er. Und darin, denke ich, muss unser kostbarer Bruder irgendwie eine kleine Extra-Inspiration aufgeschnappt haben, und er sagte, er würde ein paar eigene Bücher schreiben, etwa auf der Grundlage dieser Bücher. Und so schrieb er eines mit dem Titel, ich glaube, Der Prophet des 20. Jahrhunderts und ein anderes mit dem Titel Laodizeanische Gemeinde, glaube ich, oder so ähnlich. Und Billy sagte mir heute Abend, dass, ich glaube, mehrere tausend von ihnen heute angekommen sind. Jemand hat sie aus Texas mitgebracht. Und so werden sie hier sein. Und sie werden es ankündigen, denke ich, was auch immer sie sind. Ich denke, sie sind gesponsert. Ich bin mir nicht sicher. Und wenn sie es sind, werden sie euch kostenlos gegeben werden. Wir hoffen, dass ihr es genießt. Wenn dem so ist, dann schüttelt die Hand von Bruder Vale da hinten und sagt ihm, wie sehr ihr es schätzt. Ich selbst habe sie nie gelesen. Wenn ich sie gelesen hätte, würde ich meine Meinung darüber vielleicht ändern. Deshalb werde ich versuchen, sie diese Woche zu lesen, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme, wenn ich kann. Nun, heute ist Mittwochabend. Unsere Versammlung beginnt offiziell morgen Abend. Aber ich denke, wenn ich hier bei euch bin, kann ich einfach nicht dort oben im Haus bleiben und wissen, dass ihr alle hier unten seid. Einfach wie, ihr wisst schon, wie wenn einige eurer Verwandten kommen und ihr zum Ende der Straße lauft, um sie zu treffen. Und ich dachte, ich laufe einfach runter und begrüße euch in Jeffersonville. Und so, letzte Woche, nein, entschuldigt mich, es ist etwa 3 Wochen her, kam ich heim. Ich war unterwegs und war auf einigen Versammlungen in Arizona dort. Und ich kam zurück, um zu versuchen, mich zu entspannen. Und ich ging auf einen Jagdausflug und erlegte den staatlichen Rekordpuma von Arizona. Ich habe ihn 20 Meilen durch den Wald gejagt, um ihn zu erwischen. Aber wenn ich daran denke, dass ich als kleiner Junge nie gedacht hätte, einfach um zu zeigen, wie diese Dinge passieren, ein kleiner Ort, den der Herr uns dort oben für die Monate gegeben hat, in denen wir dort draußen sind und eine Schule für die Kinder. Ich war ein kleiner Junge. Ich nehme an, Jimmy Poole ist heute Abend hier. Vielleicht ist sein Vater hier, Big Jim. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Und ich erinnere mich, wie ich dort als kleines, zerlumptes Kind saß und Schuhe, Tennisschuhe an, Zehen schauten aus ihnen heraus. Ich habe ein Stück Papier von dem einen und einen Bleistift von einem anderen ausgeliehen. Ich habe früher Gedichte geschrieben. Frau Wood ließ mich diesen Nachmittag eines über meinen alten Ford auf Tonband vortragen, wisst ihr, und es ist ein gutes Gedicht. Sie sagte, wir sollten das an Mr. Ford schicken. Ich sagte, da ist zu viel Wahres dran über ein Klappern vorne und ein Knirschen hinten und ein chinesisches Rätsel als Lenkgetriebe. Aber ich habe immer gesagt, das Einzige, was ich tun musste, war, 4 Reifen zu zählen und ihn genug zu schütteln, damit er anspringt und dann einzusteigen. Ich sagte, es war gut, wenn ich damit den Hügel hinauffuhr, einfach ganz langsam zog und sagte, ich denke, ich kann, ich denke, ich kann, ich denke, ich kann. Dann fing ich auf der anderen Seite an und sagte, ich dachte, ich könnte, ich dachte, ich könnte. Auf diese Weise ziehen wir den Hügel hinauf, wie in Pilgerreise. Ich hatte ein kleines Gedicht, das ich geschrieben hatte, so etwas wie das hier. Es sagte, man bedenke, ich war erst ungefähr 12 Jahre alt, und als ich neulich aufstand und diesen Canyon hinaufblickte und daran dachte, dass dieser Puma genau hier in diesem Arbeitszimmer sitzen und aus dem Fenster schauen wird, in einem Glasfenster, dachte ich an ein kleines Gedicht. Ich ging zurück und holte es heraus. Es lautete etwa so, bedenkt einfach, wie Gott, glaubt ihr, dass Gott in jeder Inspiration ist? Gott muss ein Lied schreiben. Glaubt ihr, dass Gott in Liedern ist? Jesus hat das gesagt. Er bezog sich auf David. Wisst ihr nicht, was David in den Psalmen gesagt hat? Ihr wisst, hat es nicht. Schaut euch die Kreuzigung selbst an. David hat davon im 22. Psalm gesungen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alle meine Gebeine starren mich an. Sie haben meine Hände und meine Füße durchbohrt, wisst ihr? Und das war ein Lied. Ein Psalm ist ein Lied. Und in dieser Poesie schaut einfach, wie es sich ereignet hat. Als ich dort stand, ein kleines Kind mit einem geliehenen Blatt Papier, sagte ich, »Ich sehne mich, oh, ich sehne mich, nach dem weit entfernten Südwesten, wo die Schatten am tiefsten fallen über den Bergkämmen. Ich kann einen lauernden Kojoten sehen, rund um den lila Dunst herum. Ich kann einen Wolf hinunterbrüllen hören, wo die Longhorn-Rinder grasen. Und irgendwo oben in einem Canyon kann ich einen Puma schreien hören, in den weit entfernten Catalina Mountains an der Grenze zu Arizona. 40 Jahre später sitze ich genau dort an diesem Canyon und der Puma schaut mir ins Gesicht. O Gott, da gibt es ein Land irgendwo jenseits des Flusses, Freunde. Es ist einfach, es muss dort sein. Seht, es wird zu viel darüber gesprochen. All diese Dinge sind nicht einfach nur Mythen, sie sind echt, sie sind Realitäten. Ich bin so froh, heute Abend hier zu sein, zusammen mit diesen Menschen, von denen ich erwarte, dass ich für immer mit ihnen dort drüben leben werde, wo es keine Krankheit, keinen Tod und keine Trennungen mehr geben und das Reisen dann kein Problem mehr für uns sein wird. Nun, ich denke, keine Versammlung ist vollständig, ohne das Wort zu lesen und eine kleine »Bruder Neville, ich bin einfach hier hochgegangen«. Billy sagte, du möchtest, dass ich spreche. War das richtig, Bruder Neville? Ich nehme vielleicht ein bisschen zu viel für selbstverständlich, aber ich habe mich einfach so gut dabei gefühlt. Nun ihr, die ihr Lieder und andere Dinge habt, sprecht mit Bruder Neville, wenn ihr singen wollt, und dann tragt sie einfach da oben vor. Und habt einfach eine halbe Stunde Einleitung und lasst uns direkt in diese wirklich tiefen Botschaften hineingehen und sehen, was der Herr tun wird. Und ich vertraue einfach, ich glaube, wir haben Wahrheit. Damit bin ich zufriedengestellt. Und ich glaube, der Weizen ist absolut, die Hülse zieht sich von ihm weg, wisst ihr? Und seht, ich werde vielleicht morgen Abend eine kleine Einleitung darüber geben, wie sich die Hülse vom Weizen zurückzieht. Aber der Weizen muss in der Gegenwart der Sonne liegen, um zu reifen. Und dafür sind wir hier, Freunde. Bleibt in der Gegenwart des Sohnes, bis unsere kleine Gruppe von Menschen hier so reif für Christus wird, dass sie zu Brot auf seinem Tisch wird. Das ist es, was ich möchte. Und jetzt, bevor wir uns dem Wort nähern, nach dem Aufsagen von Gedichten und so weiter, lasst uns nochmal beten. Dann nehmen wir uns einen Text vor. Lieber Jesus, hilf uns jetzt heute Abend mit diesen wenigen Worten, während wir auf dich warten. Und wir beten, dass deine Gnade und Barmherzigkeit mit uns sein werden, Herr. Mach unsere Herzen weich. Schiebe all die Hülsen, die Dornen, die Disteln zurück und lass den gesegneten Sonnenschein Gottes auf das Wort fallen, Herr. Und mögen wir eine so großartige Versammlung haben, dass keine unerrettete Person mehr unter uns und alle Kinder im Reich Gottes sein werden. Und mögen diejenigen ohne die Taufe des Geistes sie empfangen, Vater. Mögen all die großen Geheimnisse, die wir in diesem Zeitalter wissen sollen, Herr, uns enthüllt werden. Und wir werden die Klarheit Gottes sehen, so dass wir wissen, wie wir uns verhalten und handeln sollen, uns selbst korrigierend und die Glieder unseres Leibes in die Zucht des Wortes bringend, damit wir wissen mögen, wie wir an diesem Tag des Herannahens unseres Herrn Jesus leben sollen. Wenn ich heute Abend aus deinem Wort lese, Herr, dann werde ich vielleicht aufgrund meiner unvollständigen Bildung in der Lage sein, einige der Wörter zu lesen und werde andere vielleicht falsch aussprechen. Aber Herrgott, du allein kannst daraus den Kontext zeigen. Du bist der Einzige, der das tun kann. Es gibt keine Möglichkeit für einen Menschen, jemals dies zu tun. Es liegt in deinen Händen, Herr. Gib uns deshalb jeden Abend die Dinge, die in deinem Wort verborgen sind, damit wir bessere Christen werden mögen und entsprechend der Zeit, in der wir leben, als Vorbilder des Christentums leben. Wir bitten im Namen des Herrn Jesus. Amen. Nun, viele von euch, ich möchte, dass ihr jetzt in euren Bibeln das Buch Jona aufschlagt. Es ist wir reden immer so viel darüber, dass Jona zurückgefallen war und alles. Ich habe immer für Jona Partei ergriffen. Ich glaube nicht, dass Jona zurückgefallen war. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es ist einfach, wir benutzen es einfach manchmal und sagen, er ist ein Jona. Aber wenn wir, ich habe schon auf eine andere Weise darüber gesprochen, indem ich erzählte, wie ich dachte, dass Jona was geschehen war. Nun, das Wort des Herrn erging an Jona, dem Sohn Amittais, und sagte, mache dich auf und geh nach Nineveh, der großen Stadt, und rufe aus wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich heraufgekommen. Aber Jona machte sich auf, um aus der Gegenwart des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen, und ging hinab nach Jaffo, und er fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er das Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg aus der Gegenwart des Herrn. Ist das nicht ein trauriges Ende? Ein Mann, der aus der Gegenwart des Herrn davonläuft. Und das ist mein Thema. Nun, zuerst möchten wir darüber nachdenken. Jona war der Grund, der Hauptgrund, weshalb ich glaube, dass er diese große Sache hier getan hat, war, dass Jona ein Jude war. Und ihm wurde gesagt, in eine heidnische Stadt zu gehen, um wider sie auszurufen. Und er dachte, dass er nicht empfangen werden würde, weil die Heiden denken würden, was hat dieser Jude mit uns zu tun? Aber ihr seht, eine andere Sache, es zeigt uns hier etwas Großes. Nämlich, dass Gott nicht nur der Gott der Juden ist, sondern er ist auch der Gott der Heiden. Er ist der Gott aller Menschen. Er hat nur einfach die Juden erwählt. Die Juden wurden Gottes auserwähltes Volk genannt. Sie wurden für einen bestimmten Zweck erwählt. Und dieser Zweck war, ihnen das Gesetz zu geben. Und sie konnten es nicht halten. Und er hat einfach an diesem Volk gezeigt, dass das Gesetz nicht gehalten werden konnte und dass er ein Gott der Gerechtigkeit war. Und das Gesetz verlangte Gerechtigkeit, aber da war keine Gnade im Gesetz, um einen Menschen herauszubringen. Durch das Gesetz wurde keine Strafe bezahlt, sondern es benötigte Gnade, um die Strafe zu bezahlen, unter die uns das Gesetz gestellt hat. Und Jona hier wurde gerufen, als einer dieser kleineren Propheten der Bibel, in diese Stadt zu gehen. Und hier finden wir ein Beispiel von uns allen. Jeder von uns, wir laufen immer vor etwas weg. Wir laufen vor Schwierigkeiten davon, wir laufen vor Verantwortung davon, wir neigen alle dazu, das zu tun. Wir neigen eher dazu, wegzulaufen, als uns dem zu stellen. Seht, wir ertappen uns einfach dabei, dass wir weglaufen. Manchmal ertappen wir uns dabei, wie wir dazu neigen, vor der Arbeit davon zu laufen. Wir möchten nicht arbeiten. Manche Menschen denken einfach, dass sie ihren Lebensunterhalt ohne Arbeit verdienen können. Aber ich denke, es war Salomo, der sagte, wir könnten hier die Antwort finden, indem wir eine Ameise beobachten. Ihr wisst, eine kleine Ameise. Man sagte mir, jede Ameise, die nicht arbeitet und einlagert, wird in diesem Winter dann auch nicht essen. Also, jeder hat zu arbeiten. Wir haben so viele Dinge, die wir tun müssen, so viel Verantwortung, der wir uns stellen müssen. Jeder muss sich einer bestimmten Verantwortung stellen. Wenn du deine Frau wählst, um zu heiraten, oder deinen Mann wählst, dann musst du Verantwortung übernehmen. Und dann musst du bedenken, vielleicht baust du ein Heim. Es ist ein nettes, hübsches Heim. Und dann bedenke, als verheiratete Frau musst du an die Verantwortung denken, Kinder großzuziehen. Du musst daran denken, dass diese hübschen, glatten Wände überall kleine, schmutzige Handabdrücke haben werden. Dann hast du die Verantwortung, deine Kinder zu erziehen. Du hast die Verantwortung, sie zu kleiden und zu ernähren. Alles ist eine Verantwortung. Und es ist so einfach, sich vor der Verantwortung zu drücken, wenn wir vor ihr stehen. Und wir stellen fest, dass Heirat in jeder Hinsicht eine Verantwortung ist. Wir stellen sogar viele Male fest, das ist hart zu sagen, aber es ist wahr, dass Prediger sich viele Male vor der Verantwortung drücken, für das wahre Wort Gottes einzustehen, wenn sie damit konfrontiert werden. Sie drücken sich vor dieser Verantwortung. Wenn die Wahrheit des Wortes Gottes uns Menschen von Angesicht zu Angesicht gegenübergestellt wird, haben wir neigen dazu, uns so weit wie möglich zu drücken. Ich habe gerade mit meinem kleinen Neffen da oben gesprochen. Er ist ein Katholik und ich habe diesen Jungen vor ein paar Jahren hier im Namen Jesu Christi getauft und er kam mit einem kleinen Mädchen zusammen und wurde katholisch. Und ich habe die Hand seiner Mutter gehalten, als sie dort im Sterben lag. Sie sagte zu mir die letzten Worte, kümmere dich um Melvin. Und er hat einfach Träume gehabt. Er kann einfach nicht. Jeden Tag hat er letzte Woche Träume gehabt. Er sagte, ich ging in deine Gemeinde, Onkel Bill. Du hast dort gestanden und gepredigt. Ich lief hoch und begann ein Bekenntnis abzulegen. Dann wachte ich auf. Er sagte, ich habe mich geirrt. Ich sagte, Melvin, dafür brauchst du keine Auslegung. Dein Platz ist dort unten, wo du hingehörst. Das ist richtig, seht? Aber um sich der Verantwortung zu stellen, müssen wir uns manchmal ganz schön zusammenreißen. Als Vater sich der Verantwortung zu stellen, sein Kind zu züchtigen, diese kleinen Burschen, das möchte man nicht tun. Aber als Vater oder Mutter musst du dich der Verantwortung stellen, dieses Kind zu erziehen. Denn die Bibel sagt, schone die Rute und du wirst deinen Sohn verderben. Und das ist immer noch gut in den Augen aller Psychologen, die es auf der Welt gibt. Es bleibt immer noch Gottes Wahrheit. Wenn mehr davon praktiziert worden wäre, hätten wir nicht so viel Jugendkriminalität und so und die Verdorbenheit, die wir heute in der Welt haben. Aber die alte, goldene Regel des Heims wurde schon vor langer Zeit gebrochen und sie lassen die Kinder tun, was sie möchten. Aber wie ich schon sagte, Prediger, sie werden von Angesicht zu Angesicht mit der Wahrheit konfrontiert und dann gehen sie davon weg. Seht, sie haben einfach... Es scheint einfach so, als gäbe es da etwas, dem sie sich nicht stellen wollen. Viele Male sind Menschen zu mir gekommen und haben gesagt, ich weiß, dass das richtig ist, Bruder Branham, aber wenn ich das tun würde, würden sie mich aus der Gemeinde werfen. Na und? Wenn du das nicht tust, werden sie dich dort oben rauswerfen. Also musst du irgendwo rausgeworfen werden, seht? Also kannst du dich dem auch stellen, anstatt davor wegzulaufen und zu sagen, gut, ich gehe hier rüber, ich werde nicht zurückgehen. Geh zurück, sicher, hör dir noch mehr davon an, durchforsche die Schriften. Jesus sagte, erforscht die Schriften, denn in ihnen meint ihr, das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Aber wir stellen fest, dass die Menschen sich dem nicht stellen wollen. Wenn man in die Gegenwart Gottes gebracht wird und sieht, dass Gott eine Verheißung gegeben hat, und Gott ist dieser Verheißung verpflichtet, Und wenn er diese Verheißung in Erfüllung gehen lässt, dann haben die Menschen Angst, sich der Verantwortung zu stellen, mit der Botschaft der Stunde zurechtzukommen. Wir finden das überall. Wie steht es damit bei euch Lutheranern? Wie viele Lutheraner hatten Angst? Menschen hatten Angst, sich Luthers Wahrheit zu stellen, als er mit der Rechtfertigung hervorgekommen ist. Schaut euch an, was es euch gekostet hat, vielleicht euer eigenes Leben, herauszukommen und Jesus Christus zu bekennen und ein Lutheraner zu werden. Schaut euch Methodisten an, wie ihr früher alle heilige Roller genannt wurdet. Ich nehme an, ihr wusstet das. Und sie kamen unter den Geist und zuckten hin und her, und sie sagten, sie hätten die Zuckungen. Nein, das waren keine Pfingstler, das waren Methodisten vor vielen Jahren. Und sie zuckten und schüttelten sich und fielen unter der Kraft Gottes. Und sie schütteten ihnen Wasser ins Gesicht und fächelten ihnen mit Fächern zu, weil sie dachten, sie wären ohnmächtig geworden. Und nun, ihr galtet als ein Haufen von heiligen Rollern. Aber ihr musstet, eure Mütter und Väter, mussten es entweder akzeptieren, sich der Wahrheit und den Tatsachen stellen, oder es ablehnen. Was ist mit euch Pfingstlern, die ihr die Wiedererstattung der Gaben empfangen habt? Als die Taufe des Heiligen Geistes mit dem Sprechen in Zungen kam und die Gaben des Geistes in die Gemeinde zurückkehrten, da wollten die Methodisten euch hinauswerfen, und sie taten es auch. Aber ihr musstet euch dem stellen. Das war etwas, das ihr tun musstet. Was ist mit der Taufe auf den Namen Jesu Christi, als sie hervorkam und ihr saht, dass es die Wahrheit war? Ihr habt euch dem zu stellen oder etwas damit zu tun. Du hast eine Verantwortung. Jeder hat sie. Und du musst dich diesen Dingen stellen. In Ordnung. Und wenn du jetzt in diesen Tagen siehst, dass das Wort Gottes diese Dinge verheißen hat, die wir jetzt erleben, dann haben wir die Verantwortung, uns dem entweder zu stellen oder davon wegzugehen. Du kannst einfach nicht neutral bleiben. Du musst etwas damit tun. Irgendetwas muss getan werden. Du kannst nicht durch diese Gemeindetür hereinkommen und als die gleiche Person hinausgehen, als die du hineingekommen bist. Jedes Mal, wenn du dort hereinkommst oder hinausgehst, bist du entweder weiter weg oder näher bei Gott. Oh, wie leicht ist es für Menschen, sich vor diesen Dingen zu drücken. Und ich will, dass wir daran denken, wenn wir morgen Abend mit den offiziellen Gottesdiensten beginnen, dass ich möchte, dass ihr darauf achtet, wenn ihr mit etwas konfrontiert seid, wenn es eine Frage dazu gibt. Wenn es eine Frage dazu gibt, dann muss es da auch eine Antwort geben. Sagen wir zum Beispiel, ich wollte nach Westen gehen und du hast mir diesen Weg gezeigt. Nun, bevor man sich versieht, bin ich genau an meinem Ziel vorbeigelaufen. Ich bin nordwestlich. Nun, was ist, wenn mir jemand jenen Weg zeigt und ich gehe in jene Richtung? Ich verpasse mein Ziel wieder. Ich bin nach Südwesten gegangen. Nun, solange es eine Frage gibt, wo es nach Westen geht, muss es irgendwo eine direkte Antwort geben. Und wenn uns diese Fragen mit den biblischen Wahrheiten konfrontieren, dann muss es da irgendwo die richtige Antwort geben. Das ist richtig. Sie muss dort sein. Und wenn wir etwas präsentiert sehen, denke ich, anstatt einfach davonzulaufen und zu sagen, oh Unsinn, ich könnte so etwas nicht glauben, ich könnte das nicht glauben, warum nimmst du nicht die Bibel und setzt dich hin und stellst dich dem? Studiere sie. Du bist jetzt hier in der Versammlung, schau es dir einfach an. Überprüfe es selbst mit dem Wort. Prüfe das Wort durch das Wort. Nur so kann es die Wahrheit sagen. Und es muss die Wahrheit sagen von 1. Mose bis zur Offenbarung. Christus ist die Offenbarung der ganzen Bibel. In ihm, Christus, ist die ganze Fülle. Alle Prophezeiungen der Bibel erfüllen sich bedingungslos in Christus Jesus, denn er war Gott, der im Fleisch manifestiert wurde. Wenn wir nun aber diese Dinge finden, wenn wir damit konfrontiert werden und in eine Versammlung kommen und sehen, wie die Kraft Gottes sich bewegt und Dinge tut und übernatürliche Werke vollbringt und wie es ausgeführt wird, und wenn wir dann in die Bibel schauen und sehen, dass es für diese Stunde verheißen ist, dann, wenn wir diese Dinge sehen, dann werden wir mit einer Verantwortung konfrontiert, es entweder zu akzeptieren, ich meine, was uns selbst betrifft. Nun, viele Menschen sympathisieren damit. Viele Menschen sagen, es ist richtig, aber das macht es nicht was, das ist nicht die Sache, für die du verantwortlich bist. Wie ich schon sagte, was wäre, wenn ich ein junger Mann wäre und eine Frau suchte, um zu heiraten? Und hier stünde ein Mädchen, das jede Qualifikation erfüllte, die meiner Meinung nach zu einer Frau gehören. Nun, moralisch wäre sie eine Königin und lieblich und eine feine Persönlichkeit, eine echte Christin, alles, was ich mir vorstellen könnte, um mir eine gute Ehefrau zu sein. Egal, wie sehr ich sie für perfekt und genau richtig halte, sie ist nicht mein, bis ich sie und die Verantwortung, dass sie meine Ehefrau ist, annehme. Das ist dasselbe wie bei der Botschaft. Du magst sagen, dass es richtig ist oder so und sagen, ich sympathisiere mit ihr, ich glaube, dass es die Wahrheit ist. Aber du musst es annehmen und es muss ein Teil von dir werden und du ein Teil von ihr. Du musst, dann gehört es dir. Wenn du diese bestimmte Frau heiratest, die du dir erwählt hast, dann seid ihr eins. Und so bist du es auch mit Christus. Wenn du ihn manifestiert und real gemacht siehst, dann bist du ein Teil von ihm und er ist ein Teil von dir. Und zusammen seid ihr ein Teil der Botschaft. Oh, wie viele denominationelle Schiffe haben wir, die für die Jonas dieser Tage nach Tarsis hinunterfahren. Mehr als 900 von ihnen. Schiffe, die den einfachen Weg nehmen, die sich dem nicht stellen möchten. Jona wollte sich nicht der Aufgabe stellen, zu den Heiden zu gehen. Er wollte nicht die grausame Botschaft dorthin bringen, innerhalb von 40 Tagen werdet ihr umkommen, wenn ihr nicht Buße tut. Er hasste es, das zu tun, und er dachte, diese Heiden, es ist schwer zu sagen, was sie mir antun werden. Aber er musste sich dem stellen, seht. Aber er nahm ein einfaches Schiff und fuhr hinunter nach Tarsis, stieg hinunter in den Rumpf des Schiffes und ging schlafen. Er nahm den leichten Weg, den einfachen Weg. Es ist ein populärer Weg mit den Menschen. Es ist leicht, den Weg zu nehmen, bei dem dir jeder auf die Schulter klopft und sagt, du seist ein guter Kerl und das ist so und so und bestimmt und die Welt schaut auf dich. Es ist einfach, den populären Weg zu gehen. Aber wenn du etwas anderes tun musst, wenn du zu deiner Überzeugung stehen musst, von der du weißt, dass sie die Wahrheit ist, dann kommt genau dort der schwierige Teil, das ist der Knackpunkt, genau dort. Oh, wie wir oft das alte Lied gesungen haben, wie leicht ist es, auf dem Meer zu segeln, wenn es ruhig ist, auf die Stärke von Jehovas mächtigem Arm zu vertrauen. Aber oh, lass die Wellen sich erheben, lass den Wind wehen und die Wellen aufpeitschen, was tust du dann? So wie mir einmal erzählt wurde, dass eine Dame damals in den Tagen der Pferdekutschen sagte, dass das Pferd mit ihr weglief, als sie von der Gemeinde ging. Man sagte, was hast du getan? Sie sagte, ich vertraute dem Herrn, bis die Leinen rissen. Nun, das ist die Zeit, in der man dem Herrn vertraut, nachdem die Leinen gerissen sind. Du vertraust auf die Leinen, bis sie gerissen sind. Ja. Und so finden wir heraus, dass wir viele leichte Wege gehen können, Schiffe, die nach Tarsis hinunterfahren, denn es ist einfach. Die Unverantwortlichkeit, man treibt so dahin, alles gelingt, jeder mag dich, niemand widerspricht dir, du widersprichst niemandem. Nun, wenn das kein Waschlappen ist, das ist richtig. Einfach hin und her geschoben. Nun, jeder, es ist mir egal, wer du bist und wofür du stehst, eigentlich halten anständig denkende Menschen mehr von dir, wenn du zu deiner Überzeugung, was richtig ist, stehst. Richtig. Es ist egal. Nimm eine Frau. Sie mag noch so unattraktiv und was auch immer sein, aber lass diese Frau für die Prinzipien der Weiblichkeit stehen, lass sie wie eine Dame stehen und wenn ein Mann ein Quäntchen Mann in sich hat, wird er für sie eintreten. Absolut. Wir wissen es zu schätzen, wenn jemand etwas hat, von dem er glaubt, dass es die Wahrheit ist, und wenn er für das eintritt, was er für richtig hält. Wie wischiwaschi das ist, was zu viele Christen heute sind, so weichgespült und alles, bis sie meinen, alles, was sie tun, sei, einer Gemeinde beizutreten, irgendwo hinzugehen, ihren Namen in ein Buch zu schreiben oder irgendetwas zu tun, auf- und abzuspringen, zu rufen oder etwas in der Art und das dann Christentum zu nennen. Christentum ist ein tägliches, raues Leben, ein Leben für Gott in der heutigen Welt. Es ist ein fortwährendes Brennen des Feuers und der Liebe Gottes im Herzen, das dich in Brand setzt und dich hinaus unter die Menschen bringt und Menschen zu Christus bekehrt. Verantwortung. Aber es ist leicht, den Weg zu gehen, den die Welt geht. Es ist leicht, mit dem Strom zu schwimmen. Geh raus und setz dich mit deinem Boot in den Fluss. Du nimmst deine Ruder und beginnst, gegen die Strömung zu ziehen. Du brauchst lang und es ist schwer, aber lass nur einmal die Ruder los und sieh, wie schnell du an den Bäumen vorbeifährst. Aber schau, wohin du fährst! Wenn die Dinge leicht laufen, denk daran, dass du auf eine Art großen Wasserfall da unten zusteuerst. Du fährst auf den Wasserfall zu und es wird nicht lange dauern, bis du über den Wasserfall gehst. Einfach mit der Welt treiben, leicht, so wie es läuft. Du möchtest das nicht. Nein, mein Herr. Aber du musst deine Verantwortung annehmen. Nun, du glaubst es und denkst, es ist die Wahrheit und die Verantwortung, die Gott uns in dieser Zeit gegeben hat, diese Botschaft zu bringen. Und während ich älter werde und ich weiß, dass meine Tage kürzer werden, fühle ich die Verantwortung stärker, als ich sie je empfunden habe. Presse weiter! Wir müssen das tun. Wir müssen es überall tun, wo wir hingehen und die Botschaft verkünden und den Menschen sagen, dass Jesus Christus kommt, dass er Gott ist und dass er bald kommen wird. Es gibt keine Hoffnung mehr in der Welt, außer dem Kommen des Herrn. Ich schaue da hinten auf einige Freunde, die mit mir dort oben waren, als der Engel des Herrn, diese Jungs, die hier sitzen, glaube ich, haben den Ort gefunden, wo es dort oben geschehen ist. Und erinnert euch einfach daran, was der Herr an diesem Tag zu Bruder Wood sagte, als wir den Hügel hinaufgingen. Und er weinte irgendwie, weil seine Frau krank war. Und der Herr sagte, hebe diesen Stein auf und wirf ihn in die Luft und sage, so spricht der Herr. Und ich tat das. Und Bruder Wood sitzt da als Zeuge. Und ich sagte, Bruder Wood, es wird nicht lange dauern, bis du etwas geschehen siehst. Und am nächsten Tag, als wir dort standen, wir alle zusammen, und ein paar der Männer stehen gerade hier heute Abend. Ein junger Prediger war dort und er war ein, ich bemerkte, ich bin ihm erst am Abend zuvor begegnet. Er war in unserem Lager. Er kam hoch, um bei uns zu sein. Und er sagte zu mir, Bruder Branham, hast du jemals hier draußen solche Visionen gesehen? Ich sagte, ja, mein Herr. Aber ich komme hier raus, um dem zu entkommen, um mich ein wenig auszuruhen. Er sagte, nun, sagte ich, natürlich zeigt er mir hier draußen Dinge. Und ich sagte, gleich hier hinter dem Hügel, wo die sieben Engel dort unten erschienen sind. Er sagte, ja, ich verstehe. Er sagte, ich war einer der Sponsoren auf deine Versammlung drüben in Kalifornien. Ich sagte, nun, ich bin sicherlich froh, das zu wissen. Und während ich dort stand, schaute ich mich um und sah einen eher stämmigen Arzt, der in seine Augen schaute und hörte ihn sagen, Sie werden dieses Auge verlieren, denn da ist eine Allergie drin, und ich habe es 2 Jahre lang verarztet, und Sie werden dieses Auge verlieren. Ich sagte, der Grund, warum du mich das fragst, ist, weil dein Arzt dir neulich gesagt hat, dass du dieses Auge verlieren wirst. Und er sagte, das ist richtig. Und er schaute sich so um, und ich sah, wie seine Mutter einen ihrer Strümpfe auszog und ihren Fuß heraushielt mit kleinen Tumoren, die zwischen den Zehen herabhingen, oben und unten am Bein, und sie sagte, wenn du Bruder Branham siehst, sag ihm, er soll dafür beten. Und ich sagte, deine Mutter streckte ihren Fuß so aus und sagte, sie habe überall kleine Tumore an den Zehen und so, und sagte, Bruder Branham soll beten. Er sagte, Bruder Branham, das ist die Wahrheit. Ich schaute zurück. Da sah ich, wie er dort stand und mich so anschaute, mit ebenso leuchtenden Augen. Ich traf ihn in diesem Herbst. Er hatte bessere Augen als jeder andere im Lager. Der Herr hatte ihn geheilt und ihn gesund gemacht. Während ich dort stand, zeigte mir der Herr, was geschehen wird. Gericht wird die Westküste treffen. Und er sagte, geh dort hinüber, neben die Feuerstelle. Und ich hatte eine Schaufel in der Hand und ging dort hinüber. Bruder Roy Robertson, jeder von uns hier kennt ihn. Er ist heute Abend nicht hier, soweit ich weiß. Er ist dort draußen in Arizona. Er ist der Leiter der Trustees hier. Und ich wusste, dass er ein Veteran ist. Und etwas war im Begriff zu geschehen. Es war ein wirklich schöner, ruhiger Morgen, so um 10 Uhr morgens, und die Jungs dort, 10 oder 12 von uns, bauten die Zelte ab und häuteten die Schweine und so weiter. So ging ich herum und sagte, Roy, versteck dich, schnell, etwas ist im Begriff zu geschehen. Mehr konnte ich ihm nicht sagen, und gerade als ich dort hinüberkam, und vom Himmel herab kam der Wirbelwind Gottes und krachte, er schütterte den Berg, fuhr in das Innere des Berges, schnitt eine Schneise senkrecht um ihn herum, etwa 5 Fuß über meinem Kopf, und schnitt alle Baumwipfel ab, als die Felsen sich lösten, stieg hoch in die Luft und kam wieder hinunter mit einer weiteren großen Taufe und schlug quer über den Berg und schleuderte die Felsen so heraus. Er tat es 3-mal und stieg dann hoch in die Luft. Dann kam Bruder Banks zu mir hinüber und sagte, »Ist es das, was du gestern gesagt hast?« Ich sagte, ja, mein Herr, genau das ist es. Seht, und dann 2 Tage danach ist Alaska dort oben fast gesunken. Und die Westküste rauf und runter geschahen die Donner und Stöße und alles. Eines Tages wird sie unter den Ozean rutschen. Richtig. Was ist es? Wir leben in der Stunde des Kommens des Herrn. Wenn wir Ismen und so weiter aufsteigen sehen und all diese verschiedenen Dinge, dann wissen wir, dass es darauf eine wahre Antwort geben muss. Dort draußen auf dem Lande sind jetzt Menschen, die in Höhlen gehen und ähnliches. Am 16. März, ihr habt es in der Zeitung gelesen, kommt der Herr. Ihr wisst, dass dem nicht so ist. Jesus sagte, dass kein Mensch die Minute oder die Stunde weiß. Wenn wir all diese Dinge sehen und die Dinge so stattfinden, wie sie es tun, dann muss es dort irgendwo eine wahre Antwort geben. Es muss dort eine Wahrheit geben. Es gibt einen Osten und einen Westen, einen Südosten und Nordwesten oder so, aber es muss irgendwo eine wahre Antwort auf das Problem geben. Sich davor drücken? Wir müssen den Menschen sagen, dass wir in den Stunden des Kommens des Sohnes Gottes leben. Wir möchten Acht geben und Gott alle Zeit in Bewegung sein und bereit, einem Menschen eine richtige Antwort zu geben. Das war schon immer so. Das war im Menschen, er hat sich vor Gott gedrückt und sich von ihm entfernt, seit Adam im Garten Eden. Als Adam im Garten Eden war, als er vor der Verantwortung stand, seine Entscheidung zu treffen, würde er bei Gott bleiben oder mit seiner Frau gehen, musste er eine, die Verantwortung lag bei ihm. Er musste entweder nehmen, was seine Frau sagte oder was Gott sagte. Und als er sich entschied, den Weg seiner Frau zu gehen, als er das tat, da verlor er seinen ursprünglichen Zustand und brachte die ganze Welt dahin, dass sie dem Tode unterworfen war. Als er entweder die Verantwortung übernehmen oder ein neues Licht akzeptieren musste, das seine Frau gefunden hatte und das gegensätzlich war. O Gott, denkt darüber nach. Gott gab ihnen nur etwa 8 oder 10 Worte, die sie halten sollten, aber von diesem Baum sollt ihr nicht essen. Das war alles, was sie zu halten hatten. Und selbst diese wenigen Worte haben sie gebrochen. Dann hatte Adam sich zu stellen, werde ich tun, was meine Frau gesagt hat, oder werde ich tun, was Gott gesagt hat? Dann ging er sehenden Auges hinaus. Er musste die Verantwortung übernehmen. Das hat die ganze Menschheit in den Tod gestürzt. Dann kam der andere Adam, welcher Christus war. Kein anderer wie er. Jemand sagt, dass er nicht Gott war. Seine Einzigartigkeit bewies, dass er Gott war. Niemals hat ein Geschöpf so gelebt wie er. Er lebte in einer Welt für sich selbst. Er wurde außerhalb der Sphäre des natürlichen, sündigen Menschen geboren. Halleluja! Er war der Schöpfer selbst, Fleisch gemacht. Wer könnte jemals stehen, wo er stand? Wer könnte jemals so reden wie er? Wer könnte jemals die Dinge sagen, die er sagte? Wer könnte jemals die Dinge tun, die er tat? Seine Einzigartigkeit bewies, dass er Gott war. Es gab keinen Propheten oder irgendjemand anderes, der tun konnte, was er tat, der die Toten aus dem Grab zurückrufen konnte und der den Himmel anhalten und alles tun konnte, was er tun wollte. Er war Gott. Wer könnte jemals an seiner Stelle stehen? Was könnte er anderes sein als der vollkommene, unsterbliche Gott, der Fleisch gemacht wurde und unter uns wohnte? Nichts war jemals mit ihm zu vergleichen. Er lebte in einer Welt für sich selbst. Kein Mensch hat je wie er gesprochen. Wenn er nur den Mund auftat, dann war dort etwas, das anders war als bei jedem anderen. Jemand sagte, er war einfach nur ein gewöhnlicher Mann. Ich widerspreche dem. Er war Gott. Das ist es, was er war. Denn kein Mensch hat je wie er gesprochen. Kein Mensch konnte sprechen wie er, denn er war das lebendige Wort selbst, Fleisch gemacht, die Manifestation der Fülle Gottes. Ich will zugeben, dass die Propheten ihre Botschaft hatten. Sie hatten sie damals, sie haben sie heute. Aber dort war die Fülle der Gottheit leibhaftig manifestiert. Er war der Einzigartige und er war derjenige, der sich der Sache stellen musste, mit all seinen großen Kräften, die er hatte. Und er hätte absolut der König der Welt sein können. Er wird es sein und er, für seine Heiligen, ist er es jetzt. Er stand dort. Welcher Mensch war arm, hatte keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen konnte, der sogar wusste, wo ein Fisch eine Münze verschluckt hat? Welcher Mensch konnte diese großen Wasserkrüge nehmen und sie in Wein verwandeln und keinen Ort haben, wo er sein Haupt niederlegen kann? Er musste sich der Verantwortung stellen, die in seine Hände gegeben worden war. Welcher Mensch konnte einen Mann aus dem Grab auferwecken, nachdem er 4 Tage tot gewesen und verwest war? Hätte er sich nicht selbst retten können? Sicher hätte er, aber wenn er es getan hätte, hätte er uns nicht gerettet. Er hatte sich der Verantwortung zu stellen. Und wegen seines Gehorsams dem Wort gegenüber, wo Adams Ungehorsam, und er nahm die Abkürzung den Weg hinunter nach Tarsis, aber Jesus nahm den Weg nach Nineveh, zu den Heiden, um sich eine Braut zu nehmen. Ich bin heute Abend froh, dass er das getan hat. und wir sollten uns der Tatsache stellen, dass wir zu ihm gehören und die Welt hinwegtun. Amen. Jeder Mensch musste sich dem stellen, dass er eine Verantwortung vor Gott hat. Wir nehmen nur zum Beispiel Noah. Er hatte Noah, Mose, Elia und all die anderen aus jedem Zeitalter hatten sich der Verantwortung zu stellen. Und sie mussten das tun, aber das ist der Grund, warum sie in der Stunde gesandt wurden. Schaut euch Noah in seinem wissenschaftlichen Zeitalter an, wie er sich einer Sache stellen musste, die so unwissenschaftlich war. Nun, es gab keinen Grund, warum es nicht unwissenschaftlich sein konnte. Seht, es war unwissenschaftlich, besser gesagt. Sie sagten, es werde aus den Himmeln regnen. Es hatte noch nie einen Tropfen aus den Himmeln geregnet. Nun, jetzt musste er sich dem stellen, dass Gott sagte, es würde regnen. Und dann, Glaube ohne Werke ist tot. Wenn du sagst, ich glaube es und nicht handelst, genauso wie die Botschaft, wenn du sagst, ich glaube es und nicht handelst, was nützt es dann, seht? Noah ging mit seinem Hammer an die Arbeit und baute eine Arche, um zu bestätigen, wovon er sprach. Das ist, was auch wir tun müssen. Wir müssen an die Arbeit gehen und unseren Glauben durch unsere Werke beweisen. Unsere Werke beweisen unseren Glauben. Mose musste es tun und Elia musste es tun. Jeder Prophet in seinem Zeitalter musste aufstehen und sich dieser Verantwortung stellen. Aber viele von ihnen handelten nicht wie Jona. Er lief weg, sie nicht. Bemerkt, rufe aus wider sie. Oh meine Güte, dort ist es. Das ist das Thema. Rufe aus wider sie. Das ist der Prüfungsteil. Einfach hingehen und diesen Leuten sagen, sagt mal, ich komme, um mich euch anzuschließen. Wisst ihr, ich glaube, ich werde euch sagen, was ich tun werde. Ich habe hier einfach eine kleine Sache. Ich glaube, ich kann uns alle zusammenbringen und dieses oder jenes tun. Aber es hieß, rufe dagegen aus. Wenn du gegen etwas ausrufen musst. Nun, er hatte auszurufen, wieder alles, was dort unten war. Ausrufen wieder die Stadt, ausrufen wieder ihre Arbeit, ausrufen wieder ihre Gemeinde, ausrufen wieder ihre Propheten, ausrufen wieder ihre Prediger, ausrufen wieder ihre Priester. Rufe dagegen aus, gegen die ganze Sache, rufe dagegen aus. Noah rief aus, wider sein Zeitalter. Sicher hat er das getan, gegen die Gemeinden seines Zeitalters. Mose hat ganz sicher wieder sein Zeitalter ausgerufen, das Volk, die Priester und so weiter. Er rief aus, den ganzen Weg durch die Wüste. An jeder Wegkreuzung rief er aus, rief unaufhörlich zu den Menschen. Elia war sehr unbeliebt in seiner Zeit, weil er wieder jenes Zeitalter ausrief. Sicher war er das. Johannes der Täufer war sehr unbeliebt in seinem Zeitalter. Er hat wieder sein Zeitalter ausgerufen. Er sagte zu dem König, dem Machthaber des Landes, der hatte die Frau seines Bruders geheiratet. Eines Morgens musste er über Heirat und Scheidung predigen. Also rief er dagegen aus, er sagte, es ist nicht rechtmäßig, dass du sie hast. Es kostete ihn seinen Kopf, der ihm später abgeschlagen werden sollte. Aber er rief dagegen aus und stand auf seinem Posten der Pflicht. Er nahm nie ein Schiff nach Tarsis und sagte, nun, ich stimme dir zu, Herodes, es ist alles in Ordnung. Solange du denkst, dass sie eine nette Frau ist, dass sie dir eine nette Ehefrau ist, mach weiter. Oh, Gnade, diese Waschlappen, seht ihr, einfach jede Kleinigkeit. Nun, damit kann man nur schmutzige Teller abwischen. Aber bemerkt, Johannes war nicht so. Er stellte sich dem direkt. Er sagte, es ist nicht rechtmäßig, dass du sie hast. Ja, mein Herr, und er hat sich dagegen gestellt. Sie liefen niemals weg. Johannes lief nicht. Sie standen auf und stellten sich der Tatsache. Mose versuchte einmal wegzulaufen wie Jona, aber Gott brachte ihn zurück. Viele von ihnen versuchten, dem zu entkommen. Sie begannen, aber schau, wenn Gott dich gerufen hat und du dir sicher bist, dass Gott in der Botschaft ist, dann wird nichts dich umkehren. Es hat Jona nicht umgekehrt. Nein, mein Herr. Amos rief damals aus und sagte, der Löwe hat gebrüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Und Gott hat geredet, wer sollte nicht weissagen? Wer sollte nicht weissagen, wenn du siehst, dass Gott spricht und sagte, eine bestimmte Sache werde geschehen, und dort ist sie. Ein Löwe brüllt, jeder hat Angst, ja, mein Herr. Wenn du jemals einen im Dschungel hast brüllen hören, du hörst dieses Miauen der zahmen Löwen in den Käfigen hier draußen, aber du solltest einmal einen echten wilden Löwen brüllen hören. Die Felsen werden vom Hügel fallen, etwa 500 Meter weit entfernt. Ich verstehe nicht, woher das ganze Ausstoßen aus den Lungen kommt. Und er wirft seinen Kopf nach unten, wirft das Fell hoch. Ich habe nie etwas gehört, wie eine Kanone, die abgefeuert wird, wenn er dieses große Gebrüll in seinen Lungen ausstößt. Wer könnte da keine Angst haben? Man sagt, wenn man jemals von einem Löwen getötet wird, ist es schmerzlos. Er erschreckt dich zu Tode, bevor er dich erwischt. Du merkst es nicht. Er erschreckt dich mit diesem großen, wilden Brüllen. Und hier ist er in einem Sekundenbruchteil auf dir. Er sagte, der Löwe hat gebrüllt. Wer sollte sich nicht fürchten? Und Gott hat gesprochen. Wer sollte nicht weissagen? Wenn du siehst, dass Gott etwas tut, du sagst, ich bin vielleicht kein Prophet, Jonas sagte, ich bin vielleicht kein Prophet oder der Sohn eines Propheten, aber Gott hat gesprochen, wer sollte nicht weissagen? Ich mag kein Prophet sein, ich mag nicht dies oder das sein. Wenn ich sehe, dass Gott etwas tut und ich sehe es hier im Wort und er hat es verheißen, wer kann da schweigen und still bleiben? Sicher, er hat es getan. Wir können uns auch nicht hinter Glaubensbekenntnissen und all diesen Gemeinschaften hier verstecken und hinunter nach Tarsis gehen. Wir wollen nicht mit diesen Gemeinschaften gehen, aber viele, wie Adam, tun das Gleiche. Sie versuchen in irgendeiner Weise einen Ersatz zu schaffen, einen Ausweg zu finden und einen Ersatz zu schaffen, um Gott gegenüberzutreten, nachdem sie wissen, dass sie im Unrecht sind. Er sah der Wahrheit ins Auge, ging weiter mit seiner Frau und tat genau das, von dem Gott ihm sagte, dass er es nicht tun sollte. Er ging einfach weiter und tat es trotzdem. Dann fand er sich nackt wieder, sie und er, beide im Garten Eden. Ihre Augen wurden geöffnet. Sie wussten dann, was richtig und verkehrt war. Und dann versuchte er, einen Ersatz zu finden, um sich damit irgendwie zu bedecken. Nun, genauso machen wir das auch heute. Eine Ausrede. Wir sagen, nun, ich sage euch, wenn es hier wäre oder wenn dies oder wenn. Das ist einfach, seht, aber du musst dich dem stellen. Es ist entweder richtig oder falsch. Und wenn es richtig ist, lasst uns dabei bleiben. Wenn es falsch ist, geht weg davon. Das ist alles. Finde heraus, was richtig ist. Du möchtest nicht länger warten. Lasst uns jetzt herausfinden, was die Wahrheit und was richtig ist und dabei bleiben. Wir wissen, das ist wahr. Nun, wir stellen heute fest, dass unsere Menschen so, es scheint so, als ob die ganze Aufrichtigkeit aus den Gemeinden gegangen ist. Wir wohnen dort in einem Haus einer kostbaren Schwester, die diese Gemeinde besucht. Sie sitzt wahrscheinlich heute Abend hier. Sie vermietet es an die Menschen und sie war so lieb zu uns, als es um diese Wohnung ging, als sie uns diese Wohnung überließ. Ich würde ihren Namen nennen, aber sie möchte vielleicht nicht, dass ich das tue. Und sie war so nett zu uns. Nun, wir möchten sie sicherlich nicht bloßstellen. Aber sie war eine sehr, sehr liebe Frau. Und in dem Haus gab es auf der einen Seite einen Fernseher. Wir haben ein kleines Doppelapartment. Ich habe eine große Familie, einen Haufen junger Leute. Und ihr wisst, die brauchen Betten, und zwar viele. Und alles stapelt sich übereinander, und wir müssen durch dies und das gehen, um rein und raus zu gelangen. Und dann hatten sie dort drüben einen Fernseher, und in diesem Fernseher bekamen die Kinder am Sonntagmorgen eine Art von Hymne zu sehen, die dort lief. Und wisst ihr, es würde euch fast beschämen, wenn es nicht irgendwo ein echtes Christentum gäbe, auf das ihr eure Hände legen könntet, zu sehen, was Christentum genannt wird. Nun, es sieht so aus, als ob die ganze Aufrichtigkeit verloren gegangen ist. Sie scheinen nicht zu... Nun, es ist einfach schrecklich, wie sie dort stehen und ihre Fäuste ballen und sich gegenseitig bekämpfen und versuchen, Hymnen zu singen und alles Mögliche und Witze reißen, die kaum ein Seemann reißen würde, und dann alle möglichen Dinge sagen und scherzen und sich so benehmen. Wisst ihr, die Heiligkeit des Christentums scheint ihren Platz verloren zu haben. Nun, ich gehe in eine Gemeinde und sehe, wie der Pastor dort aufsteht und ankündigt, dass es ein Schwimmfest geben wird. All die Frauen mit ihren Badeanzügen, sie alle gehen dorthin. Sie werden einen Schwimmwettbewerb veranstalten, diese Frauen. Und sie werden eine Art Party haben und eine Menge Hähnchen braten und Bunko spielen und all diese Dinge. Für mich nimmt das dem Christentum die echte Aufrichtigkeit. Man kommt einfach mit allem durch. Ich sah, als ich hierher kam, wir stellen fest, dass wir hier oben in diesem kalten Land mehr Schwestern in kurzen Hosen finden als dort in dem heißen Land. Seht, das ist wahr. Dort draußen, wo es wirklich heiß ist, gibt es nicht so viele, die sie tragen. Aber hier, wo es kalt ist, tun sie es. Seht, sie merken nicht, dass es der Teufel ist, der das tut. Wenn es bequem wäre, wenn es einem helfen würde, wäre es etwas anderes. Seid Männer. Ich denke, es sieht schwächlich aus an einem Mann. Aber einem Mann würde man keine Beachtung schenken. Aber der Körper einer Dame ist heilig, und sie muss ihn auch so halten. und zu sehen, Alte, man kann Menschen heute sehen, es gibt dort zwei Geister, und der eine ist der Heilige Geist, der andere ist ein unheiliger Geist, und man wird davon beherrscht, und beide sind religiös. Nun, das ist das Seltsame, sie sind beide religiös, genau wie Esau und Jakob es waren, beide religiös, wie Kain und Abel es waren, beide religiös, wie Judas und Jesus es waren, beide religiös. Und wir sehen es heute, beide Seiten sind religiös. Seht, es ist derselbe Geist. Die Menschen sterben, aber der Geist stirbt nicht. Es geht einfach weiter. Beide sind religiös. Einer von ihnen wird vom Heiligen Geist beherrscht, der die Art von Leben lebt, das sie leben sollen, und gottesfürchtig und ehrlich wandelt. Sie würden dich nicht um einen Penny betrügen. Und sie tun alles Ehrliche, was sie können, um dir zu helfen. Und die anderen werden einfach so nett, wie sie sein können. Und bei den anderen, so stellen wir fest, ist es genau umgekehrt. Und doch sind beides religiöse Geister, zwei von ihnen, einer ein heiliger Geist und der andere ein unheiliger Geist. Und wenn ihr bemerkt, obwohl sie Religion für sich beanspruchen, machen sie sich über dich lustig und nennen dich einen heiligen Roller. Sie tun alles, was sie können. Sie ignorieren das unveränderliche Wort Gottes, als ob es nie geschrieben worden wäre. Seht? Du kannst sagen, nun schau mal hier, wenn die Taufe, ich habe den Heiligen Geist, und stehst dort mit der Zigarre in der Hand und rauchst, ja, ich habe den Heiligen Geist, ich denke nicht, dass es falsch ist, einen kleinen Schluck zu nehmen, ich denke nicht, dass es, seht, und habt ihr bemerkt, ich denke nicht, aber Gott denkt anders, seht ihr, gemäß seinem Wort, seht, es ist, als ob sie darauf spucken, das stimmt genau. Einfach so, wie dieser kleine, alte, verkrüppelte Kerl, der damals herauskroch, als David von seinem Thron verbannt wurde. Er ging auf den Ölberg, ging hinaus, weinte, während er hinaufstieg und schaute zurück. Und dieser kleine, alte Kerl kroch dort heraus und spie auf ihn. Und dieser Wächter sagte, »Soll ich den Kopf dieses Hundes auf ihm lassen, der auf meinen König gespien hat?« David sagte, »Lass ihn in Ruhe. Seht, sie bespien ihn.« Etwa 800 Jahre später spuckten sie auch auf seinen Sohn Jesus Christus. Und heute spucken sie wieder auf ihn, als gäbe es dort nicht einmal ehrfurchtslos, gleichgültig. Sie drehen einfach den Kopf nach oben und gehen davon weg und lachen dir ins Gesicht. Warum ist das so? Sie sind auf einem Schiff nach Tarsis, ganz genau. Dieser Ruf zu Gott. Du musst ausrufen, wieder das Böse, ausrufen, wieder die Sünde, ausrufen, wieder die Dinge, die falsch sind. Denkt daran, es wird, sagt, wisst ihr, diese Zeit. Ich habe 2 Stunden Zeitunterschied. In Tucson ist es gerade mal 7:10. Ich bin etwas durcheinander. In Ordnung. Denkt daran, dass wir uns dafür verantworten müssen. Denkt daran, dass diejenigen, die Christus bespuckt haben, sich dafür verantworten müssen. Als David aus seinem Exil zurückkehrte, als er ein Flüchtling war, als er zurückkam, erinnert euch, fiel dieser Kerl auf sein Angesicht und schrie um Gnade. Er spie auf David, als er ging, aber er war fast bereit, seine Füße mit Tränen zu baden, als er zurückkam. Und eines Tages werden die, die Jesus durchbohrt haben, es sehen, und die, die ihn heute durchbohren, werden es auch sehen. Eines Tages wird es zurückkommen. Erinnert euch an Offenbarung 22, wo er von uns verlangt, jedes Wort zu halten, das er geschrieben hat, jedes Wort. Nun, wir wissen, dass seine Gegenwart hier ist. Es ist bestätigt, wir haben es. Wir vertrauen darauf, dass es in dieser kommenden Woche weiterhin unter uns bestätigt wird, dass die Kranken geheilt und große Dinge geschehen werden. Wir wollen keine populäre Idee, wir wollen die Wahrheit. Und wir wollen uns nichts anderem stellen als dem, von dem Gott sagte, dass es die Wahrheit ist. Aber bedenke, dass deine Sünden dich immer finden werden. Wenn sie dich hier nicht kriegen, dann beim Gericht. Nun, irgendwo werden sie dich kriegen. Aber wenn du ein wahrer Christ bist, wirklich berufen, wie Jona es war, dann hat Gott deinen Fahrpreis bereits bezahlt. Verlass das Schiff, das nach Tarsis fährt, auf jeden Fall. Gott hat dich zu diesem Leben vorherbestimmt. Ja, mein Herr, wenn du ein wahres, berufenes Kind Gottes bist, komm zu Christus. Komm hinein in die Fülle von ihm. Dein Weg ist bezahlt. Wohin? Er ist nach Ninive bezahlt, nicht nach Tarsis. Du bist vorherbestimmt. Dort ist ein Schiff, das sich gerade auf den Weg macht. Somit gibt es nur eine Sache zu tun, nämlich aufzusteigen. Und wenn du wärst wie Gott, du wirst niemals Frieden haben, wie mein kleiner Neffe vor einer Weile. Seit ungefähr 10 Jahren geht er nun schon von Pontius zu Pilatus. Manchmal geht er morgens in diese Kirche, diese katholische Kirche hier unten, und nimmt dieses, weil irgendein heiliger Vater hier drüben davon spricht, und etwas anderes hier drüben und etwas anderes hier drüben. Worauf läuft das alles hinaus, seht? Und er hungert und dürstet immer noch. Ich sagte, dein Platz ist dort unten am Altar, mein Sohn. Seht, es gibt keinen Weg, da herauszukommen. Wenn Gott sich je nach dir ausstreckt, kannst du genauso gut aufgeben und weitergehen. Das ist alles. Erinnert euch, Gott war im Boot, Gott war im Sturm, Gott war im Fisch. Wohin er sich auch wendete, Gott war dort. Seht, Gott ist dort. Und er wird dich einfach weiter verfolgen. Also, warum warten wir noch länger? Lasst uns diese Erweckung einfach richtig beginnen. Das ist richtig. Worauf wartest du? Wir glauben, dass das Kommen des Herrn unmittelbar bevorsteht, und er wird eine Braut haben, und die wird bereit sein. Und wir möchten keine Schiffe nach irgendeinem Tarsis. Wir gehen nach Ninive. Wir gehen in die Herrlichkeit. Amen. Das ist richtig. Wir gehen dorthin, wo Gott segnen wird, und das ist, was wir tun möchten. Dann legen wir uns in die Gegenwart Gottes mit unseren Herzen, nicht so sehr mit unseren Händen, aber mit unseren Herzen vor Gott, bis er uns mit den Strahlen seiner Herrlichkeit durch und durch ausgebrannt und seine Güte in uns eingebacken hat und das, was wir haben, in Realität gereift ist, so dass wir anderen zeigen können, dass Jesus Christus lebt. O meine Güte, wir möchten das glauben. Und denkt daran, wohin Jona ging, war Gott im Boot, war Gott im Sturm, war Gott im Fisch. Er fuhr fort, Jona zu begleiten, bis sein vollkommener Wille erfüllt war. Das ist richtig. Und wenn er je hinter dir her ist, magst du hierhin und dorthin ausweichen, aber du wirst unglücklich sein, bis du zurückkommst und das tust, was du von Anfang an für ihn begonnen hast, seht? Laufe nicht aus der Gegenwart Gottes weg, stell dich dem. Du glaubst, dass es die Wahrheit ist, dann lass, wenn es die Wahrheit ist, lohnt es sich dafür zu leben und zu sterben und alles andere. Und wenn er dir je bestätigt hat, dass es die Wahrheit ist, dann können wir nicht mehr davor weglaufen, nirgendwo hin. Er wird trotzdem genau dort sein. Du kannst es nicht. Durch den von ihm vorgesehenen Propheten, den er dazu bestimmt hat, dorthin zu gehen und die Botschaft zu verkünden. Nun, es sah so aus, als hätte er auch einen anderen Propheten senden können, aber er bestimmte Jona. Und selbst Elia hätte das nicht tun können. Jeremia nicht, Mose nicht. Es war Jona, der nach Ninive gehen musste. Das war alles. Er beauftragte ihn und sagte ihm, er solle gehen. Und als er sagte, geh dahin, Jona, geh nach Ninive, dann konnte das niemand anderes tun als Jona. Und wenn Gott dir etwas sagt, dann musst du es tun, niemand sonst. Seht, wir müssen uns einfach der Sache stellen und sie tun. Wir glauben, dass wir in der Stunde leben, in der Gott etwas tut. Wir glauben, dass wir jetzt in ihr leben. Ich glaube, dass ich heute Abend zu dieser Versammlung predige, die dort draußen liegt und darauf wartet, einfach reif zu werden. Ich glaube das wirklich von ganzem Herzen. Ich würde sagen, es ist jetzt so, wie es immer gewesen ist. Nun, wir glauben, dass die Stunde gekommen ist, in der Johannes 14,12 erfüllt werden muss. Wir glauben, dass Maleachi 4 erfüllt werden muss. Wir glauben, dass Lukas 17,30 erfüllt werden muss. Wir glauben, dass all diese Prophezeiungen, von denen er sagte, sie würden an diesem Tag in Erfüllung gehen, erfüllt werden müssen. Und wir glauben, dass wir sie gerade jetzt erfüllt sehen. Das ist genau richtig. Hör auf, davonzulaufen. Geh nicht aus seiner Gegenwart heraus. Bewege dich einfach in seine Gegenwart hinein. Das ist richtig. Und ich weiß, dass ihr genau das tun wollt. Denn ich habe dort draußen Autokennzeichen aus Texas und Louisiana und von überall her gesehen. Genau dafür sind wir hier. Nicht um aus seiner Gegenwart wegzulaufen, sondern um in seine Gegenwart hineinzulaufen. Komm zurück, steig ab. Wenn du ein Jona gewesen bist, wenn du dich gefragt hast, welchen Weg du gehen oder was du tun sollst, komm, steig heute Abend mit uns auf das Schiff. Wir fahren hinunter nach Tarsis, um auszurufen, nach Ninive, um auszurufen. Wir lassen das Tarsis-Schiff hinunterfahren, wenn sie wollen. Wir haben eine Pflicht vor Gott. Das ist eine Botschaft, für die wir verantwortlich sind. In dieser kommenden Woche also einfach nur ein kleines Vorspiel heute Abend, um euch wissen zu lassen, dass ich, wenn ich ausrufe, einzig für eine Botschaft verantwortlich bin, Brüder. Ihr Prediger, die ihr hier sitzt, ich bin nicht hier, um eure Gefühle zu verletzen. Und ihr Frauen und Männer, In dieser kommenden Heirats- und Scheidungsangelegenheit möchte ich, dass ihr euch an heute Abend erinnert. Ich habe das alles gesagt, um euch zu vermitteln, dass ich nur Gott gegenüber verantwortlich bin. Und dann, nochmal, bin ich euch gegenüber verantwortlich, euch die Wahrheit zu sagen. Und ich werde euch nichts anderes als die Wahrheit sagen, solange Gott mich wissen lässt, was die Wahrheit ist. Solange ich die Wahrheit nicht kenne, werde ich nichts darüber sagen. Ich werde nichts darüber sagen. Aber ich glaube, dass Gott mir die Wahrheit über Heirat und Scheidung zeigt, und ich vertraue darauf, dass er sie mich verkünden lässt. Und andere Botschaften, die ich diese Woche bringen möchte, sind: Wer ist dieser Melchisedek? Wo hat sich Gott entschieden, seinen Namen hineinzulegen? Und einige andere dieser Themen, die in den kommenden Botschaften behandelt werden. Und Geburtsschmerzen und ein paar Dinge, die zu dieser Reihe gehören und ergänzend zu: Ein Mann erwählt seine Ehefrau und ein paar Dinge, diese Botschaften, die ich diese Woche bringen möchte. Aber ich möchte einfach, dass die Versammlung, denn wenn hier ein Prediger ist, ich bin nicht hier, meine Brüder, ich möchte nicht, dass ihr oder manche von euch Mitgliedern zurückgehen in eure Gemeinde und sagen: Bruder Branham hat dies und das gesagt. Ich bin einer Botschaft verpflichtet, die mir vom allmächtigen Gott gegeben wurde. Wie ich heute Abend hier stehe, und Gott weiß, dass das die Wahrheit ist, dass genau hier unten an diesem Fluss, es gibt Leute, die vielleicht hier sitzen, als der Engel des Herrn herunterkam und mir sagte, was er tat, genau dort im Jahr 1933, genau hier an der Spring Street. Wenn du ein Fremder hier bist, fahre genau an die Ecke der Spring Street, dort, wo du den Fluss triffst, genau dort ist es passiert. Das war im Jahr 1933. Es ist wahrscheinlich etwa 32 Jahre her. Oh, es ist 32 Jahre her. Und wie er das alles erfüllt hat, alles. Und wir gingen hinaus und brachten die Botschaft und sahen, wie die Kranken geheilt wurden, die Blinden, die Verkrüppelten, die Lahmen, alles. Und dann sahen wir sogar die Toten, von denen wir wissen, dass sie als tot bestätigt wurden, von den Toten auferstehen. Dort sterben Menschen und werden gleich wieder auferweckt und all diese Dinge. Wenn eine Botschaft hervorgeht, gibt es Zeichen und Wunder. Und man sieht immer noch dieselbe alte Lehrmeinung, die man sich ausgedacht hat: Das kommt nicht von Gott. Gott hat nicht einfach, Gott versucht, deine Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken. Und als dann Jesus hinausging, begann er, die Kranken zu heilen und große Werke und Dinge zu vollbringen. Jesus tat es, und Mose und Jesus taten es, und die anderen auch. Und als er hier war, tat er es, und er tut dasselbe auch heute. Wenn er eine Versammlung wie diese sendet, Erweckungen und eine Versammlung auf der Erde beginnt und anfängt, sich mit diesen großen Zeichen und Wundern zu bewegen, und du dann siehst, wie dieselbe alte Lehrmeinung zurückkehrt, dann ist dort irgendwo etwas verkehrt. Dort kommt etwas Neues hervor. Als Jesus hervorkam, nach diesem: Er ist ein netter Rabbi. Er konnte an jedes Pult gehen und predigen, als er die Kranken heilte. Oh, sie hatten ihn gerne dort. Aber als er sich eines Tages hinsetzte und sagte: Ich und mein Vater sind eins, Bruder, er war danach nicht mehr so beliebt. Als er sagte: Wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Da war er von da an nicht mehr so beliebt. Sie sagten: Dieser Mann ist ein Vampir, dieser Mann ist ein Beelzebub. Das ist die Art, wie er diese Dinge tat. Er konnte ihnen die Zukunft voraussagen. Er schaute durch ihre Köpfe und erkannte ihre Gedanken. Er ist ein Wahrsager. Aber was war er? Er war das Wort Gottes, das manifestiert wurde für diese Stunde, und er war verpflichtet. Er sagte: Ich tue immer das, was meinem Vater wohlgefällig ist. Gott helfe uns, dass wir dasselbe tun, das tun, was dem Vater wohlgefällig ist. Und ich hoffe, ihr versteht das alle. Wenn ihr mit mir bei diesen Botschaften und Dingen nicht übereinstimmt, erinnert euch daran und habt wenigstens diesen Respekt, dass ich eine Verantwortung habe und nicht nach Tarsis gehe. Ich bin auf dem Weg nach Nineveh und ich muss ausrufen. Der Herr segne euch alle. Lasst uns unsere Häupter jetzt einfach für einen Augenblick beugen. Es ist fast 9:30. Ich möchte euch nicht aufhalten, aber ich möchte das hier finden, wenn ich heute Abend kann. Ist hier jemand, der einfach nicht genau dort ist, wo er in Christus sein sollte, aber du möchtest es sein und verlangst danach, würdest du einfach deine Hand heben und sagen: Bruder Branham, bete für mich. Gott segne dich. Schaut nur auf die Hände. Ich bin hier, Bruder Branham, um Gott näher zu kommen. Wenn dein Haupt erhoben ist, meine Hand ist auch erhoben, deshalb bin ich hier. Ich bin hungrig wie du. Aber oh, neulich ist eines der großartigsten Dinge passiert und ich weiß jetzt, was zu tun ist. Und ich bete, dass Gott dir dieses klare Verständnis gibt. Es ist dort. Wenn du eine Frage in deinen Gedanken hast, dann muss es irgendwo eine Antwort geben, um diese Frage zu beantworten. Mein Gebet ist, möge Gott dir während dieser Zeit eine Antwort auf diese Frage geben. Wenn du krank bist, möge Gott dich heilen. Wir werden Heilungsgottesdienste haben, denke ich, praktisch jeden Abend, und wir werden für die Kranken beten. Wir werden alles tun, was wir können, um dir zu helfen, und du tust alles, was du kannst, um uns zu helfen. Und wir werden zusammenarbeiten im Vertrauen darauf, dass Gott uns eine großartige Versammlung geben wird. Nun, Vater Gott, diese wenigen abgehackten Worte, aber sie liegen jetzt in deinen Händen. Herr, sie sind gesagt worden. Ich werde ihnen begegnen müssen. Diese Worte können niemals sterben. Sie gehen weiter und weiter um die Erde herum auf einer Tonaufzeichnung. Eines Tages werde ich mich ihnen wieder stellen müssen. Das ist mir bewusst, Herr, und ich sage es mit tiefer Aufrichtigkeit. Ich bete, lieber Gott, heute Abend für jeden einzelnen von ihnen, deinen Kindern. Und, o Gott, ich vertraue darauf, dass sie noch vor Ende der Woche erkennen werden, dass die Frage, die sie heute Abend so sehr beschäftigt, geklärt sein wird. Gewähre es, Herr. Hier sind ein paar, die dich, Vater, noch nicht als Erretter kennen oder die vielleicht nie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Möge es an diesem Abend sein. Herr, ich kann niemanden mit dem Heiligen Geist erfüllen und ich kann auch niemanden erretten. Ich kann ihnen nur sagen, was du gesagt hast, selig sind, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und ich bete Gott, dass du einen solchen Hunger in ihren Herzen wächst. Viele, Herr, müssen hungrig sein. Wie sonst sollten sie diese Hunderte von Meilen durch Eis und alles andere fahren und über verregnete Berge und durch Wüsten, um zu einem kleinen Ort zu kommen, der hier an der Ecke liegt. Dann denke ich wieder, du sagtest, wo das Aas ist, werden sich die Adler versammeln. Speise uns, Herr, mit deinem göttlichen Manna. Gib unseren Seelen das, was wir wirklich benötigen. Wir dürsten nach dir, Vater. Wir sind jetzt in deinen Händen. Lass den großen Heiligen Geist, der neulich dort oben auf dem Berg herabkam, ich bete, dass er jedes Herz hier drinnen mit seiner Güte und Barmherzigkeit und mit Verständnis sättigt. Wir erkennen, Vater, dass es das ist, was wir brauchen, nämlich zu verstehen. Denn wenn wir nicht wissen, was wir tun, wie sollen wir dann wissen, wie wir es tun sollen? Aber wir müssen Verständnis haben. Wie Daniel sagte, er hatte Verständnis durch die Schrift des Propheten Jeremia. Und Vater, wir haben Verständnis durch die Schrift des Heiligen Geistes, wie er es uns in dieser Stunde offenbaren wird. Gib uns, Herr, das Verlangen, das wir nach dir haben. Ergeben bitten wir dies, Vater, zu deiner Ehre im Namen Jesu Christi. Jetzt mit gesenkten Häuptern, während unsere Schwester spielt, er wird mir Gnade und Herrlichkeit geben und den ganzen Weg mit mir gehen. Möchte ich, dass ihr jetzt einfach still betet und den himmlischen Vater bittet, euch heute Abend zu gewähren, was ihr benötigt. Lieber Bruder, liebe Schwester, er ist dir genauso nah wie dein Arm. Ihr habt mir in anderen Dingen geglaubt, glaubt mir nun in diesem. Er ist hier, um dir zu geben, was immer du brauchst. Oh, in den letzten Wochen war ich so hungrig, so durstig, so voller Heimweh, euch zu sehen. Das ist der Grund, weshalb ich sagte, Billy, lass uns nach Hause gehen. Meta sagte, warum möchtest du wieder dort in dieses kalte Land zurückgehen, Bill? Du bekommst doch immer Halsschmerzen und alles. Du kommst immer zurück und hast einen kalten Kopf und bist heiser und kannst kaum sprechen. Ich sagte, nun, ich weiß es nicht. Ich sagte zu ihr, ich sehe meinen Freund Charlie Cox dort hinten sitzen. Ich sagte, ich kann es kaum erwarten, Charlie sagen zu hören, das kleine Eichhörnchen ist auf den Baum dort drüben geklettert. Ich bin einfach so hungrig darauf, es zu hören. Ich möchte einfach um euch herum sein. Ich weiß, dass mein Bruder Banks wirklich krank geworden ist, und ich sah eine Vision von ihm hier vor nicht allzu langer Zeit, und er lag auf dem Rücken, und ich weiß, dass er vor kurzem fast von uns gegangen ist. Ich schaue mir die anderen von euch an. Neulich Abend kam ich zur Versammlung der internationalen christlichen Geschäftsleute. Der alte Popsche Carrion, der Vater von Demas, saß immer da und schaute einfach, bis ich hereinkam. Dann lächelte er und dieses kleine Winken, mit dem er mir zuwinkte. Er war nicht dort, er ist gegangen. Dann musste ich zu dieser Familie kommen, mit dem So spricht der Herr, ihre Tochter wird auch sterben, Florence. Ich sah sie in einer Vision, sah sie gehen, und ich weiß, sie geht. Und ich sagte, betet, betet einfach. Wisst ihr, es gab einmal einen Propheten, dem gesagt wurde, er solle zu einem König gehen und ihm sagen, er solle sein Haus in Ordnung bringen. Und er betete, und er verschonte sein Leben noch 15 Jahre länger. Ich sagte, betet, aber schaut. Und ich kam zurück, ich saß neulich hier drüben in einem Restaurant und aß. Ein Mann ging auf mich zu und sagte, sind Sie nicht Billy Branham? Ich sagte, ja. Wahrscheinlich erkannte er mich nicht, denn über dieser kahlen Stelle auf meinem Kopf trug ich dieses kleine Stück Haar, damit ich bei dieser Versammlung keine Halsschmerzen bekam. Er ging auf mich zu. Er sagte, ich dachte, ich kenne dich, Billy. Ich sagte, ja. Ich sagte, wer bist du? Er sagte, ich bin John Warman. Ich sagte, wie geht es, Zip? Er sagte, Billy, er ist gestorben. Ich kam durch das Gerichtsgebäude, ging hinunter, um meine Steuern zu bezahlen. Ich ging durch das Gerichtsgebäude und eine Dame rief mir zu und sagte, wussten Sie, dass John gegangen ist? Oder irgendein Name, vielleicht war es nicht John, Ed oder so. Und ich sagte, ich kannte die Frau nicht, ich war peinlich berührt. Und ich kam, um herauszufinden, ich wusste nicht, wer sie war. Sie sagte, erinnern Sie sich an die dunkle Nacht, als der Fluss hier über die Ufer trat und die Häuser drüben in der Chestnut Street weggeschwemmt wurden und sie ihr Leben riskierten, um eine Frau und ein paar kleine Kinder zu befreien? Ich sagte, sind Sie das? Ich sagte, ich bin die Dame. Sie begann nach ihrem Baby zu schreien, ihr kennt meine Geschichte. Sie sagte, dasjenige, das ich mein Baby nannte, ist verheiratet und hat eine Familie, seht? Und hier ist sie, alt und grau, und ich bin es auch. Einer nach dem anderen müssen wir alle von hier gehen. Und wir haben Versammlungen, und ich vermisse diesen, vermisse jenen. Wir alle werden eines Tages vermisst werden, aber, Bruder, Schwester, es gibt einen Treffpunkt. Vergewissern wir uns jetzt, dass wir richtig sind, ja? Lasst all unser Verständnis von Gott und so weiter nicht vergeblich sein. Lasst uns glauben. Vater, sie sind in deinen Händen. Ich bin in deinen Händen, Herr. Wir sind jetzt nur in Hingabe hier, vor den kommenden Versammlungen, die morgen Abend beginnen. Wirst du uns helfen, Herr? Mögen unsere Gespräche ständig auf dich gerichtet sein, mögen unsere Herzen und Gedanken auf dich gerichtet sein. Du sagtest, du würdest uns in vollkommenem Frieden bewahren. Es steht auch in der Bibel geschrieben, verlasst euch nicht auf euren eigenen Verstand. O Gott, wir möchten nicht unser Verständnis, wir möchten dein Verständnis. Gib es uns, o Gott, und möge die Erweckung in unsere Seelen kommen, bis diese Schar von Menschen einfach ein Herz und einmütig ist. Gewähre es, Vater, gewähre diese Dinge, während wir im Namen Jesu Christi beten. Bis meine entrückte Seele Ruhe findet jenseits des Flusses. Im Kreuz, sei mein Ruhm, lasst uns die Hände heben, für immer. Bis meine entrückte Seele Ruhe findet jenseits des Flusses. Jesus, halte mich nahe am Kreuz. Dort ist eine kostbare Quelle. Frei für, ja Herr, frei, alle, ein heilender Strom. Fließt von Golgathas Hügel. Im Kreuz, sei mein Ruhm für immer. Bis meine entrückte Seele Ruhe findet jenseits des Flusses. O Gott, wenn jemand von euch das Gefühl hat, dass er gerne nach vorne kommen und sich um den Altar herum niederknien möchte, wenn du einfach kommen und sagen möchtest, ich bin nicht da, wo ich sein sollte, Herr, ich möchte mich neu weihen, ich möchte es heute Abend tun, Herr, dann kannst du gerne kommen. Wir werden hier sein, um mit dir zu beten. Im Kreuz, o sei mein Ruhm für immer, bis meine entrückte Seele Ruhe findet jenseits des Flusses. Jesus, halte mich nahe am Kreuz, dort ist eine kostbare Quelle, frei für alle ein heilender Strom, fließt von Golgathas Hügel. Im Kreuz, sei mein Ruhm für immer, bis meine entrückte Seele Ruhe findet jenseits des Flusses. Lasst uns einfach beten, jeder jetzt in seiner Weise, vergesst einfach die Zeit. Lasst uns einfach unsere Häupter in seiner Gegenwart beugen. Diese kleine Dame hier ruft aus, ich liebe dich, Jesus. Erinnerst du dich, als du vor vielen Jahren errettet wurdest? Erinnerst du dich, wie lieblich das für dich war? Er ist heute Abend genauso lieblich. Lasst uns beten, jeder jetzt auf seine eigene Art und Weise. Lasst uns einfach alle uns selbst Gott weihen, uns einfach dem Herrn hingeben. Lieber Herr Jesus, du, der Strom all meines Trostes, mehr als das Leben für mich, wen habe ich auf Erden außer dir oder wen im Himmel außer dir? Lieber Gott, wir beten jetzt, dass deine Barmherzigkeit und Gnade über jeden Einzelnen von uns kommt, Herr. Wir sind hier um den Altar herum. Viele konnten nicht nach vorne kommen. Du wirst ihnen an ihrem Platz begegnen. Was immer wir geben, Herr, du bist bereit, es zu empfangen. Wenn wir dir einfach unsere Zeit geben, wirst du sie empfangen. Talente, du wirst sie empfangen. Aber Herr Gott, heute Abend gehen wir darüber hinaus. Wir geben alles, was wir sind. Alles, was ich bin, alles, was ich je erwarte zu sein, alles ist in dir, Herr. Wir beten, dass du diese unsere Gebete in dein Herz aufnimmst, Herr, und uns von der großen Tiefe des Heiligen Geistes gibst, so dass unser Leben verändert wird. Denn wir sehen, dass wir jetzt dem Ende nahe sind. Es kann nicht mehr sehr lange dauern. Und wenn wir sehen, wie unsere Lieben Tag für Tag sterben, jung und alt, wissen wir, dass es bald an unsere Tür klopfen muss. Und heute Abend, Herr, während wir in der richtigen Gesinnung sind, hier sitzend, hier kniend, hier stehend, in welcher Position auch immer, empfange uns, Herr Gott. Nimm mich, Herr, ich bin nichts, aber was auch immer ich bin, Herr, wenn du irgendeinen Nutzen aus mir ziehen kannst, ich weihe mich dir. Ich bete, lieber Gott, für jeden einzelnen von ihnen, diese lieben Menschen, um die ich geweint habe, als ich dort drüben in den Bergen von Arizona stand. Und hier sind sie, knien heute Abend mit uns um den Altar, beten, weihen unser Leben. Wir lieben dich, Vater, mehr als unser eigenes Leben. Wir lieben dich mehr als unsere Familien. Wir lieben dich mehr als Frau, Kinder, Vater, Mutter, Schwester, Bruder, Ehemann, Ehefrau. Wir lieben dich, Herr Jesus. Mache das so real in unseren Herzen, Herr. Gieße diese Woche das Öl der Freude, Herr, in unsere Seelen. Gib uns ein Bad, eine Waschung des Wortes, durch das Wasser des Wortes, das die Wahrheit unter uns teilt. Viele sind heute Abend hierher und werden hier sein, die verwirrt sind über diese Themen, die lebenswichtig sind. O Gott, öffne diesen Brunnen im Haus Gottes, der uns reinigt. Ich bete, Gott, dass du uns wäschst und reinigst in deinem Blut und uns zu neuen Geschöpfen machst und uns Gnade und Kraft gibst, das Wort der Wahrheit in seiner göttlichen Offenbarung des Wesens Jesu Christi hervorzubringen. Möge er vor uns erscheinen, Herr, möge er kommen und unsere Krankheit heilen, unsere Sünden vergeben, unsere hungrigen Herzen mit der frohen Botschaft der großen Freude füllen, das Evangelium manifestiert in unserem Leben. Segne jeden Pastor, jeden Gesangsleiter, jeden Sonntagsschullehrer, segne uns alle zusammen, Herr, denn wir lieben dich wirklich. Und nun sind wir dein Herr in dieser Hingabe. Im Namen Jesu Christi, gebrauche uns jetzt nach deinem eigenen Willen. Mein Glaube schaut auf zu dir, du Lamm von Golgatha. O göttlicher Erretter, höre mich jetzt, während ich bete, nimm all meine Sünde weg. O lass mich von diesem Tag an ganz und gar dein sein. Liebt ihr das? Lasst es uns nochmal singen. Während ich durch das dunkle Labyrinth des Lebens schreite und Kummer sich um mich herum ausbreitet, o, sei du mein Führer. Lass die Dunkelheit zum Tag werden, wisch die Tränen des Kummers weg und lass mich niemals abirren von deiner Seite. Lässt euch das gut fühlen, wie viele singen gerne diese alten Lieder. Ich liebe sie einfach, ihr nicht auch? O, wir marschieren nach Zion. Schönes, schönes Zion. Wir marschieren aufwärts nach Zion, dieser schönen Stadt Gottes. O, wir marschieren nach Zion. O, schönes, schönes Zion. Wir marschieren aufwärts nach Zion, dieser schönen Stadt Gottes. Kommt wir, die wir den Herrn lieben, und lasst unsere Freude bekannt werden. Stimmt ein in das Lied mit lieblichem Einklang. Stimmt ein in das Lied mit lieblichem Einklang. Und umringt so den Thron, und umringt so den Thron. Lasst uns jetzt aufstehen, während wir singen und einander die Hände schütteln. Wir marschieren nach Zion, schönes, schönes Zion. Wir marschieren aufwärts nach Zion, dieser schönen Stadt Gottes. Lasst uns jetzt unsere Hände zu Gott erheben. O, wir marschieren nach Zion, schönes, schönes Zion. Wir marschieren aufwärts nach Zion, dieser schönen Stadt Gottes. Wir marschieren nach Zion, schönes, schönes Zion. Wir marschieren aufwärts nach Zion, dieser schönen Stadt Gottes. Fühlt ihr euch dabei nicht wunderbar? Meine Güte, oh, lasst uns einfach unsere Hände erheben und ihn auf unsere eigene Weise preisen. Herr Jesus, du Rose von Saron, Lilie des Tales, der helle Morgenstern, der schönste von 10.000 für meine Seele, du der Strom all meines Trostes, mehr für mich als das Leben, wie wir dich lieben. Nahe am Kreuz sei mein Ruhm für immer, bis meine entrückte Seele Ruhe findet jenseits des Flusses. Irgendwie habe ich einfach das Gefühl, dass wir, etwas liegt direkt vor uns. Denkt einfach daran, ich glaube, ich prophezeie. Große Freude liegt vor uns, glaubt es, das ist richtig. Viele betrübte Herzen werden, große Geheimnisse werden klargemacht und Menschen, die traurig sind, werden freudig werden. Nahe am Kreuz, im Kreuz, sei mein Ruhm für immer, bis meine entrückte Seele Ruhe findet jenseits des Flusses. Als der alte Johannes zu alt zum Predigen wurde, saß er einfach da und schrie, so erzählten sie mir, mit seiner ganzen Kraft, ihr Kindlein, liebet einander. Liebet einander, lasst nichts zwischen euch kommen, seht, haltet alles, alles fern von, egal was es ist, stellt euch dem, wir sind auf dem Weg nach Ninive, seht, begebt euch nicht auf das alte Schiff nach Tarsis, das euch aus der Gesellschaft nimmt. Lasst uns den Strom von Gottes Segen weiter hinauffahren. Ich glaube, dass wir es haben werden. Ich glaube unserem Vater. Fühlst du dich jetzt besser, Schwester? Das ist schön. Ich mag es zu sehen, wenn Kinder auf diese Weise geboren werden, dieses Durchkommen. Ich kann einfach nur daran denken, dass vor Jahren genau auf diesem Boden, wie viele Tausende, genau auf diesem Boden in das Reich Gottes hineingeboren wurden. Wie wenig wussten wir, als wir mit 80 Cent in der Tasche dastanden, um damit eine Gemeinde zu bauen. Oh, er sagte, ich, der Herr, habe es gepflanzt, ich werde es Tag und Nacht bewässern. Und er hat es getan. Er hat es getan. Gott segne euch. Nun, während wir unsere Häupter beugen, nun denkt daran, dass die Gottesdienste morgen Abend hier oben im Schulauditorium abgehalten werden und wenn, wir werden jemanden hier postieren, der den Menschen zeigt, wie sie dorthin gelangen, denn neue Leute werden kommen. Liebt ihr ihn? Dann sagt Amen. Oh, ist er nicht wunderbar? Ich stand hier unten am Ufer und sang dieses alte Lied, »An den stürmischen Ufern des Jordans stehe ich«, denkt, das ist 30 Jahre her, 33 Jahre, »und werfe einen sehnsüchtigen Blick auf Kanaans schönes und glückliches Land, wo meine Besitztümer liegen. Und viele, die ich an jenem Abend taufte, sind jetzt dort drüben. Als sie dort standen und Zeuge davon wurden, wie jener Morgenstern aus dem Himmel herabkam und so seine Kreise zog und sagte, wie Johannes der Täufer ausgesandt wurde, um zu bringen, dem ersten Kommen Christi vorauszugehen, so wird deine Botschaft dem zweiten Kommen vorausgehen.« Wie konnte man sich das vorstellen? Aber alle Worte Gottes sind wahr, alle Worte Gottes. Wir leben in der Gegenwart des großen Königs. Gott segne euch. Während wir unsere Häupter beugen, bitte ich Bruder Neville, unseren kostbaren Pastor, zu kommen und uns im Gebet zu entlassen. Gott segne dich, Bruder Neville.